Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 180. Kleine Jubiläumsausgabe, kann man sagen. 180 Episoden, 180 Wochen am Stück. Hat richtig Spaß gemacht. War am Anfang Trainingstalk. Wo ist der Unterschied zwischen 200er und 400er Intervallen und den Hill Reps, die relativ häufig bei uns in den Plänen drinstehen? Wo kommen die her? Was sind die Vor- und die Nachteile? Und dann, weil jetzt die Rennen einfach wirklich Fahrt aufnehmen und ich nächste Woche nach Südafrika fliege, wir dann einen Ausblick auf Ironman Südafrika machen werden. Am Tag davor, aber der Ironman Texas ist, haben wir natürlich ausgiebig über dieses Monsterfeld beim Ironman Texas gesprochen. Besser besetzt als jede WM bisher. Jelle Gaines hat angekündigt, er will unter 2,25 laufen, um das Rennen zu gewinnen. Wie die Picks waren von Nicky Boy und mir, das hört ihr alles im Triathlon-Chat. Und deswegen rein in die Werbung und rein in den Chat. Oder habe ich was Wichtiges vergessen?
Ab geht's in die Werbung.
Zack, bumm.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Black Roll, unser Presenter. Und Nils, du hast gerade angekündigt, deine Reise nach Südafrika. Und für mich geht's bald wieder auf die beliebteste Insel der Deutschen für Saufurlaub und Radurlaub. Kann man sich auswählen, was man machen will. Aber für alles würde ich empfehlen, das Recovery Pillow von Blackroll mitzunehmen. Das kann man nämlich nicht nur wunderbar zu Hause nutzen, dass man in jeder Schlafposition optimal liegt, unterstützt ist und einfach einen mega guten Schlaf hat, weil wir alle wissen, wie wichtig der Schlaf für die Recovery ist, beziehungsweise ist, glaube ich, der wichtigste Parameter überhaupt für die Recovery, weil im Schlaf werden alle Reparaturprozesse wieder in Gang gesetzt und wer da gut aufgestellt ist, was das Thema Schlaf angeht, ist auch gut im Recovery Game. Und einfach Hotelzimmer, ihr wisst, die Kopfkissen, die sind einfach richtig mies manchmal. Und wenn ihr da euer Recovery-Pillow mit habt, dann könnt ihr pennen, genau wie zu Hause, habt da überhaupt keine Probleme und habt auch den guten Schlaf, wenn ihr unterwegs seid. Und das Schöne ist, man kann das richtig geil klein einrollen. Das passt in jeden Radkoffer, es passt in jeden normalen Koffer. Es gibt keine Entschuldigung, das nicht mitzunehmen. Und ich sag's jetzt einfach schon mal direkt, ihr bekommt mit dem Code LIMITS 10% Rabatt auf alle nicht reduzierten Produkte im deutschen und Schweizer Online-Shop bei Blackroll. Nicht nur aufs Recovery Pillow, sondern auch auf alle anderen Produkte, die ihr dort findet. Aber unsere absolute Empfehlung ist natürlich das Recovery Pillow. Und Nils, nicht wieder vergessen, ne?
Nee, habe ich auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob letzte oder vorletzte Nacht drüber nachgedacht, ohne zu wissen, dass diese Episode von Blackroll presented wird, dass ich das diesmal definitiv mitnehmen werde. Weil ich halt auch kein Rad mitnehme, deswegen muss ich auch nicht so viel Sachen mitnehmen. Also klar, Radkoffer fällt dann weg, aber ich habe nicht so viel Gepäck dabei. Und es ist schon ein Gamechanger, muss man wirklich sagen. Man schläft deutlich besser, man hat wesentlich weniger Verspannung. Und es ist auch für Bauchschläfer geeignet. Da war ich nämlich am Anfang ein bisschen skeptisch. Habe ich, glaube ich, auch in einer der allerersten Episoden als Blackroll-Presenter war erzählt, dass ich es mir nicht gekauft habe, weil ich gedacht habe, naja, für Bauchschläfer ist es nicht so gut. Mittlerweile muss ich sagen, auch für Bauchschläfer super gut geeignet. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ich seitdem weniger auf dem Bauch schlafe, also dass ich mehr zum Seitenschläfer oder Rückenschläfer geworden bin. Deswegen auch von meiner Seite absolute Empfehlung und ich werde es definitiv mitnehmen.
Sehr gut. Also, checkt's aus. Alle Links in den Shownotes und hier geht's jetzt rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Da sind wir drin im Chat und Nils, wir haben ja immer die gute alte Tradition, dass wir so ein bisschen User-Fragen zum Training und sowas aufnehmen, dass wir auch immer so einen Mehrwert haben zwischen Trainingstalk, Szene, Profirennen, unser Gelaber, was wir so machen. Und mir ist sind zwei Sachen aufgefallen. Einmal gab es auf unserem letzten Podcast eine Frage zu Trainingsplänen im Club, warum da so viele Hügelläufe drin sind. Und lustigerweise habe ich dann, ich glaube, ein paar Stunden später bin ich durch meinen Instagram-Feed gescrollt und habe von Triathlon Hour, von dem Podcast mit KB, Christian Blumenfeld, hat er so 5 Punkte zusammengefasst, wie er jetzt der schnellste Läufer geworden ist. Mit 2x in der Woche Threshold Run, mit Carbonschuhen laufen, Spikes laufen und so weiter, wie er das so aufgebaut hat. Und da war dann genau passend zu dem, was ich vorher gelesen habe, deswegen ist mir das so im Kopf hängen geblieben mit diesem Kommentar. Wenn er merkt, es könnte vielleicht eine Verletzung kommen, dann lässt er diese Threshold-Training-Sachen weg, also diese, was ist es, 3x, 4x, 10 Minuten, 12x, 7 Minuten, 40x, 400 oder 20x, 400, ich weiß nicht mehr, was es war, aber diese abgefahrenen Sachen mit Spikes und so. Und dann geht er aufs Laufband und macht 4x, 10 Minuten Uphill.
Ja,
hast du das gesehen?
Schlau. Nee, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Aber das ist
und
natürlich
dann,
eine
dann habe ich gedacht, Methode. Ah, guck einfach. Mal, das passt gut zu dem Training. Das nehmen wir doch mal mit, so als Einstieg heute in den Podcast, warum du auch Hügelläufe liebst. Nicht nur, um schneller zu werden, sondern auch, das wirst du ja auch nicht müde zu betonen, dass es einfach gerade so am Anfang in der Base-Phase und auch jetzt, wenn so längere Sachen wiederkommen, längere Hügelläufe, du die auch immer noch gerne mit in Bild und Peak auch teilweise noch mit reinziehst. Und da kannst du ja jetzt nochmal erklären, warum. Und KB hatte gesagt, er macht das nur, wenn er merkt, es könnte eine Verletzung kommen. Aber ich glaube, es ist der gleiche Hintergrund, den ihr so habt.
Bisschen ja, wobei tatsächlich, glaube ich, würde es mich wundern, wenn er jetzt die Läufe alle nur flach und schnell macht. Ich glaube, dass die auch die Longruns sehr, sehr gerne in welligen bzw. bergigen Gelände machen.
Das muss ich ergänzen. Sorry, genau, du hast es nicht gelesen wahrscheinlich. Zu den zwei Threshold-Runs kommt dann auch 2 bis 3 Stunden ganz lockere Läufe, auch super gerne auf Trails und einfach in den Bergen, in Bergen.
In den Bergen, genau. Nee, tatsächlich, also das ist ja auch jetzt kein Hill-Raps sind definitiv nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich glaube, wenn man einen Trainer hervorheben kann, der durch Hills bekannt geworden ist, ist das Arthur Lydiard aus den 60er, 70er Jahren, neuseeländischer Trainer, der halt, habe ich auch schon oft erzählt, von 800 Meter Läufern bis zum Marathonläufer halt wirklich Top-Läufer trainiert hat. Und einer seiner Methoden war unter anderem der Long Slow Run. Also da war Arthur Lydiard auch für bekannt, dass er auch die Kurzstreckenläufer hat, lange Läufe von bis zu 2 Stunden, was ja für Mittelstrecker bzw. Kurzstreckler sehr untypisch ist, dass sie so lange Läufe machen. Weil man da ja sogar eher sagt, dass es kontraproduktiv ist, weil halt die 800 Meter Läufer einen sehr hohen Anteil an schnellkräftigen Muskelfasern haben, die durch die langen Läufe halt umgewandelt werden. Aber sein Ansatz war halt sehr stark die Ökonomie, also einfach, dass man über den langen Lauf halt auch sehr, sehr gut an der Technik arbeitet. Gerade hinten raus, wenn man dann müde wird, ist es eigentlich unabhängig von der Geschwindigkeit, dass man sich halt konzentrieren muss, weil man in Bereichen unterwegs ist, in denen man selten unterwegs ist. Und deswegen hat das halt auch einen sehr hohen Impact aufs schnelle Laufen. Hat zudem auch, da haben wir auch oft drüber geredet, einen sehr guten Impact auf die VO2 Max, weil man natürlich bei so einem 2-Stunden-Lauf sehr, sehr viel Sauerstoff umsetzt. Und er ist aber auch bekannt für seine Hügelläufe. Er macht nicht nur Hügelläufe, sondern auch Hügelsprünge. Jump like a deer heißt es bei Arthur Lydiard. Was man sehr schön mal, diejenigen, die noch nicht ganz so lange in dem Sport dabei sind, auch mal wieder so eine schöne YouTube-Empfehlung.
Oh, ich weiß, was kommt. Darf ich wetten?
Natürlich darf ich wetten. Na klar.
Ich glaube, du willst auf das Video verweisen. Die Relat-Brüder auf Fuerteventura, wie sie zum Leuchtturm hoch Hügelsprünge machen.
Exakt.
20 Kilometer oder so eine Session.
Sponsored by K-Swiss war das, glaube ich.
Ja,
Training
genau.
Days ist, glaube ich, sogar aufgeteilt in 3 Teile. Also wirklich eine richtig, richtig coole Reportage. Ist auch ganz witzig. Ich weiß nicht, wann du die das letzte Mal gesehen hast, Nicky Boy. Weil wenn du die jetzt anguckst, ist die halt, hast du die in den letzten Jahren gar nicht mehr geguckt?
Nee, habe ich nicht mehr.
Das ist immer so ein Ding, was ich ganz gerne mache, wenn Leute erstmalig im Plaitas sind, im Trainingslager. Und jeder läuft ja irgendwann diesen legendären Lighthouse-Run. Und die Relat Brothers, Michael und Andreas, sind tatsächlich, wenn die im Trainingslager waren, jeden Tag zum Lighthouse hochgelaufen. Jeden Tag. Also wenn die 3 Wochen da waren, sind die 21 beziehungsweise wahrscheinlich mit Ankunftstag 22 Mal diesen Leuchtturmlauf gelaufen. Und einer der Bestandteile war dann halt den letzten steilen Kilometer, wo es wirklich sehr, sehr steil berghoch geht, den dann wirklich in dieser klassischen Arthur Lydiard-Methodik hochzuspringen. Das habe ich eine Zeit lang tatsächlich auch hier gemacht mit den Hamburger Athleten. Am Elbhang ist wirklich eine sehr, sehr gute Methodik, um halt diesen Push auf den Toe-Off, den Moment, wo der große Zeh den Boden verlässt, also den Abdruck, den wirklich maximal gut zu ziehen. Unheimlich, eigentlich eher fast ein Krafttraining. Für den Hüftbeuger halt extrem gut, für den Abdruck, für die Wadenmuskulatur. Ist dementsprechend aber auch so ein bisschen verletzungsanfälliger, sage ich mal, weil man natürlich einen recht hohen Impact hat, deswegen muss man da aufpassen. Aber die Relat Brothers machen das da in Perfektion vor. Und ich zeige dieses Video ganz gerne, wenn man das erste Mal in Plaitas ist und das erste Mal diesen Lighthouse Run vor sich hat. Und das war damals so total revolutionär und jetzt ist es halt wie so ein Computerspiel aus den 90er Jahren. So, du denkst so, hey, das hat mich so geflasht. Also es ist immer noch irgendwie cool, weil die Andreas und Michael natürlich einfach Idole sind. Aber von der Machart her ist es halt so unspektakulär, aber damals gab es das ja nicht. Da haben das wirklich sich nur Firmen leisten können, halt solche aufwendigen Produktionen zu machen. Das, was heute jeder Influencer wahrscheinlich mit einer Drohne besser hinbekommt, war damals halt die absolute Revolution. Und das macht wirklich Spaß, das zu gucken. Ist aber halt, ich wiederhole mich aus heutiger Sicht, wirklich nicht mehr so, dass du denkst, da wird YouTube neu erfunden. Aber ist trotzdem wirklich cool zu sehen. Also macht Spaß. Diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch das mal an. Und diejenigen, die es das letzte Mal vor 13 Jahren gesehen haben, schaut euch das auch unbedingt nochmal an. Genau, und Arthur Lydiard ist halt einfach einer der Gründer der Hill Raps. Großer Fan ist in Flagstaff auch Jack Daniels, ein legendärer Leichtathletiktrainer, der auch sehr, sehr viel über die Hügel geht. Hills pay the bills ist, glaube ich, so der Spruch, den jeder auf Instagram schon mal gelesen hat. Und der Hintergrund ist halt ganz einfach, dass du sehr schnell in sehr trainingswirksamen Bereichen bist, indem du einfach nur den Berg hochläufst. Also jeder, der schon mal Laktatkontrollen genommen hat am Berg, wird überrascht sein, gerade wenn man längere Intervalle läuft, 4, 5, 6 Minuten Intervalle oder auch 8 Minuten Intervalle, und man läuft den Berg hoch und man würde denken, man ist noch relativ weit von der LT2, vom maximalen Laktat-Steady-State entfernt, und dann misst man und dann stellt man auf einmal fest, obwohl man den Berg einfach nur hochgelaufen ist, hat man schon einen sehr hohen Laktatwert, was halt einfach zeigt, dass sehr schnell ein sehr hoher Reiz gesetzt wird, weil man halt gegen diesen Widerstand arbeitet. Und das hat zum einen natürlich einen unheimlichen technischen Aspekt. Ich habe es eben gesagt, man muss auf den Abdruck achten. Nicht so extrem wie bei den Hügelsprüngen, aber auch beim normalen Laufen muss man halt sich bewusst konzentrieren. Man muss auf den Kniehub achten, weil man sonst natürlich im Berg hängen bleibt. Man muss tatsächlich auch darauf achten, dass man eine hohe Schrittfrequenz läuft, weil wenn man halt einen sehr langen Schritt zieht, wird es gerade bei den längeren Intervallen irgendwann sehr, sehr anstrengend. Das heißt, du hast eigentlich automatisch bei den Intervallen am Berg einen sehr, sehr guten technischen Aspekt und du setzt sehr schnell einen sehr hohen Reiz. Und weswegen das beispielsweise für Athleten, die verletzt sind, sinnvoll ist oder wo sich Verletzungen anbahnen, dass es halt Sinn macht, berghoch zu laufen, weil man natürlich bei gleicher Intensität wesentlich langsamer läuft. Also wenn man sich jetzt mal einen Topläufer vor Augen führt, der sehr schnell auf der Bahn, gerade bei 200ern und 400ern in Bereichen unterwegs ist, unter 3 Minuten. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel mal die 400er Zeiten anschaut, 72 Sekunden auf 400 Meter wäre halt genau dieser 300er Schnitt, also 20 km/h. Und die schnellen Jungs, die laufen ja eher, also in der Leichtathletik natürlich unter 60 Sekunden, aber auch im Triathlon ist es nicht so selten, dass dann Zeiten von 64, 65, 66 Sekunden gelaufen werden. Oder hinten raus, wenn du dann bei den Kurzdistanzlern bist, dann auch mal eine 62, 63. Das heißt, da laufen wir dann mit Geschwindigkeiten von 22, 23 km/h durch die Gegend, wo der Impact natürlich extrem hoch ist. Wohingegen, wenn du jetzt 30 Sekunden oder 60 Sekunden Intervalle am Hügel läufst und läufst die dann vergleichbar Intensität, läufst du das vielleicht im 3,30er, 3,20er Schnitt, natürlich immer ganz stark abhängig davon, wie steil der Hügel ist. Er sollte aber nicht zu steil sein, weil wenn es zu steil ist, also ich sag mal so über 8%, dann wird das Laufen auch unrund. Dann geht es eigentlich schon fast eher in Sprünge über, weil man nach oben läuft und nicht nach vorne läuft. Also die optimale Steigungsprozente sind eigentlich so, würde ich sagen, 5-7%. Da kann man eine saubere Technik laufen, einen sauberen Schritt ziehen, kommt trotzdem gut nach vorne und hat aber halt eine deutlich niedrigere Geschwindigkeit. Also da läuft man dann eher 17, 18 km/h. Wenn man halt so schnell läuft, oder Läufer, die halt nicht ganz so schnell laufen, die laufen dann eher 14, 15 km/h. 15 km/h wäre Viererschnitt und da musst du berghoch schon ganz schön drücken. Das heißt, du hast so fast eine Differenz von 4-5 Stundenkilometern und das macht natürlich impactmäßig unheimlich viel aus. Ob ich halt mit 22 km/h auf den Asphalt aufschlage oder mit 17 km/h auf den Asphalt aufschlage oder bei den normalen Athleten mit 18 km/h bei den schnellen Intervallen oder dann halt eher 13, 14 km/h bei den langsamen Geschwindigkeiten. Und das sorgt halt dafür, dass du über die Hügelläufe A, eine sehr gute Technik hast, du hast Kraft auch, also du musst noch mehr an diesem Abdruck arbeiten. Und du hast weniger Verletzungsrisiko. Und jetzt muss man halt immer schauen, was für Athleten hat man vor sich, was sind vor allem die Zielgeschwindigkeiten. Das ist ja gerade bei uns in der App einer der Ansätze, dass wir wirklich das trainieren, was wir nachher im Wettkampf abrufen wollen und auch gerade auch Geschwindigkeiten trainieren, die wir im Wettkampf nachher abrufen wollen. Und die wenigsten laufen halt im Triathlon gerade auch nachher richtig schnell. Also da muss man zum Beispiel auch differenzieren, wenn man jetzt fürs Triathlon-Training trainiert. Selbst wenn wir jetzt mal die olympische Distanz nehmen, 20, wo man am Ende 10 Kilometer läuft, ist es ein großer Unterschied, ob ich 10 Kilometer im reinen Straßenlauf laufe oder im Triathlon laufe, weil ich vermutlich so 2, 1,5, 2 Minuten. Wenn man jetzt nicht ganz so gut trainiert ist, läuft man 3 Minuten langsamer im Triathlon auf der olympischen Distanz im Vergleich zum schnellen Zehner. Die Weltspitze, wie gesagt, die hat nicht ganz so große Unterschiede, da ist es vielleicht nur eine Minute. Sprich, die meisten von uns laufen, sagen wir mal, wenn du 35 Minuten läufst, über 10 Kilometer auf der
die
olympischen Distanz.
Die meisten von uns laufen 35 Kilometer?
Nee.
I would strongly disagree.
Ja, absolut, also das wollte ich so nicht sagen. Ich bin wieder gesprungen.
Die meisten von uns, die laufen. Also, dann wäre ich
nein,
raus.
Nein, nein, nein. Du hast es, ich bin gesprungen. Ich wollte sagen, dass die meisten ja eher 40 Minuten oder langsamer laufen und schnelle Zeiten bei, ich sag jetzt mal, sehr, sehr, sehr ambitionierten Hobbyathleten, die gut laufen, die kriegen das hin, dass sie 35 Minuten auf 10 Kilometer laufen hinten raus. Also da bist du dann wirklich bei der absoluten Spitze, bei den Amateuren, bei den Hobbyathleten. So, das heißt, das ist dann 3,30er Schnitt. Das ist schon schnell, aber jetzt nicht richtig schnell. Wenn du dir aber anguckst, was die Jungs im Weltcup laufen, die laufen halt 21 km/h, die laufen unter 30 Minuten die 10 Kilometer. Alex Yee oder Matt Hauser oder Tim Hellwig. Das heißt, die müssen viel mehr an dem Legspeed arbeiten, die müssen viel mehr an dem Turnover arbeiten. Das heißt, die müssen auch in Geschwindigkeiten arbeiten, wo sie mal so schnell laufen. Gerade auch, wenn es dann Weltcuprennen sind, wo Windschattenfahren erlaubt ist, wo ja auch gerne mal der erste Kilometer irgendwie in 2,40 angelaufen wird oder hinten raus dann nochmal ein Kilometer in 2,42 gelaufen wird und da wird dann halt der Unterschied gemacht. Das heißt, die müssen auch trainieren, das überhaupt motorisch hinzubekommen, dass sie die Beine, die Füße so schnell bewegen. Deswegen müssen die natürlich auf die Bahn gehen, müssen 200er machen, müssen 400er machen. Das bereiten die aber auch über Hügelläufe vor. Wohingegen die richtig, richtig guten Hobbyläufer, und darauf wollte ich hinaus, die dann am Ende einen 3,30er Schnitt laufen, die brauchen jetzt keinen exorbitant schnellen Leg-Turnover. Also die müssen jetzt nicht irgendwie, die kriegen das motorisch auch hin, über Hügelläufe am Ende dann diese 17 km/h zu laufen bei der olympischen Distanz. Aber der Großteil oder fast alle Hobbyläufer brauchen halt nicht diese 200er und 400er. Man kann das mal machen, wir haben das ja auch drin, einfach auch nochmal, um so eine Zuspitzung zu haben. Es macht ja auch Sinn, sich mal schneller zu bewegen als das, was man im Wettkampf nachher macht. Da bin ich größerer Fan von Strides in der Tat, weil man über 100 Meter sich dann besser konzentrieren kann. Man hat noch nicht diese Laktatausschüttung, die ist auch da, aber nicht so massiv und da kriegt man eigentlich dieses technische Element, dieses schnell Bewegen, das kriegt man über diese Strides meiner Meinung nach viel besser hin.
Und man ist schon geil aufgewärmt, ne? Wenn man die ja so am Ende von so einem Lauf macht, die Muskulatur ist warm, das Verletzungsrisiko ist da auch wieder geringer, als wenn ich irgendwie 10 Minuten einlaufe und dann losballer. Das ist ganz ja auch genau. so ein Thema, was man irgendwie, ich meine, wer kennt's nicht, ne? Hobbyathlet, da steht 10 Minuten einlaufen, dann irgendwie Lauf-ABC und Steigerung, das kann ich auch weglassen, nach 10 Minuten drücke ich direkt drauf und laufe den ersten 200er, da bist du halt noch nicht dann muskulär richtig aufgewärmt.
Nee, und das ist Verletzungsrisiko riesig groß. So, und deswegen sind auch Strides tatsächlich, ich glaube, Kinisela Bekele war das, der sehr, sehr, sehr viel Strides gemacht hat. Also der wirklich nach nahezu jedem Lauf hat der nochmal 8 bis 15 mal 100 Meter Strides gemacht in dieser hohen Geschwindigkeit, die aber kontrolliert ist, die kein Vollgas sind. Und das sind ja auch so klassische Dinge, du kennst das auch, ich kenne das auch, jeder kennt das wahrscheinlich. Man macht morgens früh Auftaktlauf, 40, 50 Minuten und hat dann am Ende noch diese 6 bis 8 Mal Strides draufstehen und ach nee, ich springe unter die Dusche. Und mit diesen, das sind dann ja 1 Kilometer oder 1,5 Kilometern mehr, holt man halt so wahnsinnig viel aus diesem Training raus, weil ich halt nochmal 600, 700 Meter in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit mit sehr schönen Laufstil arbeite und das brennt sich ein. Gerade so am Ende in dieser Müdigkeit hört man dann viel, viel, viel besser mit dem Lauf auf, weil man nochmal einen wirklich tollen Reiz gesetzt hat. Also das sind wirklich Einheiten, die man unbedingt durchziehen sollte und die man tatsächlich, wenn man jetzt häufig läuft, mit häufig meine ich 4 Mal pro Woche, die man dann durchaus auch noch ein zweites Mal einbauen kann. Ich würde es jetzt nicht nach den langen Läufen machen, da ist es dann ganz muskulär ein zu hoher Impact sein, weil die Muskulatur halt schon vorermüdet ist. Auch da ist dann das Verletzungsrisiko hoch. Aber wenn man so diese normalen Läufe hat zwischen 40 und 60, maximal 70 Minuten, die man ja doch oftmals läuft, wenn man regelmäßig läuft, da kann man dann am Ende einfach nochmal diese Strides einbauen, weil man wirklich nochmal einen richtig, richtig guten Reiz setzt. Die kann man auch gerne dann auch kombinieren. Auch das kann man dann Uphill-Strides machen. Das ist ja auch etwas, was wir in den 2.0-Plänen haben. Da setzt du dann auch nochmal einen anderen Reiz. Da hast du dann auch nochmal einen technischen Aspekt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool. Aber um das abzuschließen, deine Frage, jetzt habe ich glaube ich 20 Minuten gequatscht,
16.
Warum die Hügelläufe statt der 200 und 400 Meter Intervalle, ist ganz einfach, weil das Verletzungsrisiko wesentlich geringer ist, wenn ich die Intensität am Hügel realisiere, ich noch den technischen Aspekt dazu habe. Mhm. Und was auch kommt, was ich auch ganz positiv finde, ist, dass viele sich gerne an Zahlen und Zeiten festfressen. Und wenn ich dann halt 200er oder 400er laufe, dann habe ich irgendwelche Zahlen vor Augen und sage, ich möchte jetzt die 400er in 80 Sekunden laufen. Und wenn ich dann am Ende nicht mehr in 80 Sekunden laufe, sondern 82 Sekunden oder 83 Sekunden laufe, dann bin ich wieder bei so einer negativen Bewertung. Das haben wir jetzt oftmals auch über die RPI gehabt. Aber das ist halt einfach dieser Klassiker. Das ist genau wie beim Schwimmen auch. Da sind halt 100 Meter, sind halt 100 Meter. Und wenn ich meine 100 Meter Intervalle beim Schwimmen nicht in 1,30, sondern 1,33 schwimme, weil ich halt keinen guten Tag habe, dann habe ich gleich eine richtig schlechte Schwimmform und das bringt alles überhaupt gar nichts und schwimmen kann ich eigentlich bleiben lassen, weil ich bin ja 3 Sekunden langsamer geschwommen, als ich sonst schwimme, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Beim Laufen ist es genau das Gleiche. Wenn ich dann meine 483 laufe, dann ist es am Ende nur eine 83, dann sage ich, oh, was ist das für ein Scheiß, ich habe überhaupt keine guten Beine. Wenn ich aber am Hügel 80 Sekunden berghoch laufe, ich gucke schon, dass ich irgendwie so ansatzweise, also ich mache es ja immer so, das haben wir glaube ich auch im Video mal beschrieben, um nicht permanent auf die Uhr zu gucken, dass ich beim zweiten, dritten Intervall schaue, wo bin ich, und dann merke ich mir die Stelle, den Baum [S2] Ja. [S1] Oder die Straßenlampe oder die Hausnummer oder was auch immer und mache dann meine Hillraps bis dahin, und ob das dann 78 Sekunden oder 82 Sekunden sind, das ist egal, das kann ich mir danach vielleicht in der Auswertung angucken, aber da lasse ich mich während der Einheit nicht von beeinflussen. Also das Gute an den Hillraps ist letztendlich auch, dass es ein bisschen objektiver ist, als diese Bahn, also dass ich halt einfach wirklich nach Gefühl das Ganze mache und nicht diese permanente, ich gucke nach 100 Metern auf die Uhr, ich gucke nach 200 Metern auf die Uhr und versuche dann unbedingt auf dieser Zielzeit rauszukommen, sondern ich gucke wirklich, wie fühle ich mich, und dementsprechend mache ich das dann mehr nach Gefühl.
Das ist so geil, da habe ich jetzt noch eine Anekdote, wollte ich gerade sagen, eine Geschichte, die voll gut daran anschließt, und zwar, wo wir jetzt in Holland über Ostern ein paar Tage im Urlaub waren, habe ich den Long Run auch nur nach Zeit gemacht. Und ich habe jetzt die letzten Wochen bin ich immer die gleiche Runde gelaufen. Das waren so knapp über 20 Kilometer. Und dann siehst du auch, oh, ich bin wieder ins Laufen gekommen. Die Zeiten auf dieser 20-Kilometer-Runde sind wieder schneller. Und so, oh, geil, die Laufform, das geht in die richtige Richtung. Und dann hast du schon wieder so Momentum und läufst eigentlich los und guckst, ob dem ersten Kilometer schon so, ah, war der erste Kilometer schon schneller als der Durchschnitt letzte Woche? Und bist ja eigentlich für den Long Slow Run schon wieder komplett falsch unterwegs. Und da habe ich gesagt, nee, ich kenne mich hier eh nicht aus. Und das war am Veluwe-Meer, du hättest da auch so einen Deich einfach hoch und runter laufen können. So ein Fahrradweg. Da habe ich gesagt, nee, ich baue mir jetzt hier mal so eine Route und habe das erste Mal mir so eine, durch das, da hinten war so ein Wald, habe gedacht, das erkundige ich jetzt einfach mal. Und habe gedacht, ja, okay, bevor ich da jetzt irgendwo herlaufe, baue ich mir so eine Route durch diesen Wald und laufe mal auf der Laufuhr mit Navigation. Das habe ich das erste Mal gemacht, hat aber richtig geil funktioniert auch. Ich bin dann aber über Wege gekommen, da war dann teilweise, weißt du, waren da Baumfellarbeiten drin, so Riesenspuren, dann war ein Pferdeweg, dann war das an so einem Fluss eine Wiese, die komplett zugewachsen war und vermatscht war. Also
das ist ein Trailrun.
Ein richtiger Trailrun, und um es kurz zu sagen, so die sonst 5er-Pace oder 4,50er-Pace war halt 5,20 oder 5,30er-Pace, und durch die Navigation auf der Uhr habe ich die Pace ja auch gar nicht so im Auge gehabt und auch Herzfrequenz nicht und bin wirklich nur nach Gefühl gelaufen und bin dann echt so 5,20, 5,30 die ganze Zeit gelaufen und habe einfach die Natur genossen, habe mich umgeguckt und habe mich nur daran orientiert, dass ich am Ende eben diese Stunde, was war es, 25 oder Stunde 30 oder was auch immer auf der Uhr hatte, also nur nach Zeit und API, und habe das Gelände genossen, war mal ein ganz anderer Lauf als alle davor, und es hat tierisch Bock gemacht, also ähnlich wie dieses, wenn man sich mal eine neue Gravel-Route baut und irgendwie was erkundet, wo man noch nicht war, das war geil, es hat Bock gemacht. Also ich finde, diese Abwechslung ist cool, dieses, ich werde besser und habe so eine kontrollierte Runde und die laufe ich immer, aber ich finde, das kannst du super machen, wenn dann so drin steht, 4x2 Kilometer oder sowas, weil die willst du kontrolliert laufen, da ist was im Plan, ein Long Run mit Programm, und die will ich irgendwo laufen, dass ich weiß, ich habe eine Runde, die ich kenne, da ist guter fester Weg oder Asphalt, und ich kann da auch die Vorgaben genau treffen. Aber wenn einfach nur drin steht Long Slow Run und ich will mich gar nicht verleiten lassen, irgendwie jetzt da dann so ein bisschen zu pushen immer und vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs zu sein, und dann bin ich für die Folgewoche müde und kriege da die Intervalle nicht richtig durch, dann habe ich mir jetzt gedacht, werde ich das so nutzen, einfach mal Sachen erkunden, die ich noch nicht kenne, einfach so Trails laufen. Und bei mir ist dieses Traillaufen genau das, was du gerade beschrieben hast, wie diese Hügelläufe, dass du gar nicht diesen Leistungsanspruch hast, sondern die Pace ist eigentlich, rückt total in den Hintergrund. Du guckst vielleicht zwischendurch mal auf die Herzfrequenz irgendwie, ob alles passt, ob du nicht mit einer 100er unterwegs bist, und aber auch nicht mit einer 140er. Und der Rest ist einfach irgendwie erkunden, rumgucken, neue Wege entdecken und Spaß haben irgendwie und so ein bisschen einfach Spaß haben beim Laufen, rumspielen und erkunden. Also das war total geil. Das hat mir richtig Bock gemacht.
Fallen mir zwei Sachen zu ein. Zum einen habe ich da einen Artikel drüber gelesen, gerade jetzt letzte Woche. Ich habe ihn nur angelesen, weil ich dann die Inhalte natürlich schon auch kannte. Aber passt 100% dazu, ob das Training mit Powermetern im Hobbybereich teilweise auch ins Gegenteil umschlägt, weil die Athleten halt nicht mehr bereit sind, wirklich locker zu fahren. Das ist ja letztendlich genau das, was du eben beschrieben hast, dass man halt einfach long, easy rides macht, so wie den long, slow run. Und man sieht die ganze Zeit, und das, da kann ich mir 100% an die Nase fassen, habe ich auch zu dir gesagt, als du jetzt letztes Wochenende nach Holland gefahren bist und du einfach nur die ganze Zeit locker gefahren bist, was halt, also locker in Anführungsstrichen, das war ja halt einfach ein long ride und die Länge macht dann nachher die Härte. Aber ich kenne das auch, wenn du dann alleine fährst und dann siehst du auf einmal, du hast Rückenwind, es geht leicht runter und du fährst 120, 130 Watt. Dann denkst du so, hey, was ist denn jetzt los? Ich muss ein bisschen mehr reintreten. Also, dass man wirklich so komplett befreit von der Leistung, die dein Powermeter anzeigt, fährt, das ist ja ganz selten der Fall. Oder das kennt man auch in den Trainingslagern, dass Leute dann in der dritten, vierten Reihe, Lanzarote, Gegenwind, ich fahre hier 80 Watt, das ist ja Zeitverschwendung. Bis sie dann irgendwann nach vorne kommen und dann merken, sie müssen 200 Watt fahren. Und am Ende der Schnitt passt auch wieder. Und dass natürlich extrem viele sich schwer tun, damit wirklich locker zu fahren oder locker zu laufen. Und genau was du gesagt hast, wenn ich halt locker laufe und mache das Ganze bei viel und sehe, dass ich dann 5,20er, 5,30er Pace denke und sage, hä, normalerweise ist doch bei mir 5er Schnitt locker, was ist denn das für ein Scheiß, hat das Ganze schon wieder eine negative Bewertung. Wer das zum Beispiel auch regelmäßig ins Training eingebaut hat, war Chris McCormick, der halt wirklich häufig long, slow runs gemacht hat, komplett ohne Uhr. Der dann halt einfach wusste, die Runde ist 20, 22, 23, 24 Kilometer lang. Das hat er sicherlich nicht kurz vorm Ironman Hawaii gemacht oder vorm Ironman Frankfurt, aber regelmäßig hat er das halt eingebaut, dass er halt einfach wirklich überhaupt keine Uhr dabei hatte. Er wusste ja, was, wie lang die Runde war und ob er dann eine 1,20, 1,25 oder 1,30 gelaufen ist für die 20 Kilometer, ist relativ egal. So, und das habe ich auch.
Aber das ist ja genau der Trick, auch beim Radfahren absolut, und so, auch beim Laufen. Jetzt einfach nicht die Wattwerte einblenden lassen, sondern nur die Karte und eine neue Route fahren, dass du dich eh konzentrieren musst, wo fahre ich hin, weil ich kenne mich nicht aus. So, das ist nicht, ich habe gar nicht die Kapazitäten, da jetzt groß auf Watt zu gucken, sondern vielleicht maximal Herzfrequenz einblenden lassen, dass man so ein bisschen guckt, dass man nicht völlig out of the range ist. Aber selbst das ist ja auch mal egal. Und einfach nur die Karte sich anzeigen lassen und fahren.
Kurze Werbung.
Und in der zweiten Werbung SaySky nochmal unser Presenter, unsere Freunde, die beste Laufklamottenmarke aus Kopenhagen. Und sofort am Anfang für alle, die einfach direkt ins Shopping-Erlebnis einsteigen wollen, saysky.de, Warenkorb voll machen und am Ende den Code PL15 eingeben. Und ihr könnt euch 15% Rabatt sichern auf nicht reduzierte Artikel und die Bundles. Geht es natürlich nicht, aber auf alle regulären Artikel. Wir haben die letzten Male so ein bisschen unsere Favorites gesandt bei den Hosen. Nils, ich habe jetzt, wenn es wieder wärmer wird, bei den wärmeren Tagen, da gehe ich jetzt so, früher bin ich immer Singlets gelaufen, super viel dann, und habe mir immer die Schultern verbrannt, ich als deutscher Käserich, wenn ich dann auf Lanzarote und sonst was unterwegs war. Aber mit der Flow Collection gibt es einfach super leichte T-Shirts. Das heißt, du brauchst gar keine Singlets mehr oder sonst was. Die spürst du fast gar nicht, wenn du die anhast. Die sind super dünn, super leicht und das ist mein absolutes Favorite-Shirt einfach. Hast du die schon getestet eigentlich?
Habe ich und bin ich 100% bei dir. Mag ich auch richtig gerne. Also die haben ja auch, ich weiß gar nicht, ist das die Pace Collection, ist glaube ich so ein bisschen dicker. Das ist tatsächlich auch vom Stoff her, der ist noch ein bisschen angenehmer auf der Haut, finde ich. Das sind wirklich so die besten Shirts tatsächlich, finde ich persönlich. Die sind aber sehr dick. Das ist bei uns in Hamburg besser als in California. Da kannst du mehr diese Pace-Dinger tragen. Ab 20 Grad, finde ich, sind die mir dann tatsächlich auch zu warm oder so 17, 18, je nachdem, wie auch der Wind herrscht. Und dann kommt bei mir auch die Flow Collection in Einsatz. Aber ich bin nicht 100% bei dir. Ich mag auch lieber diese Shirts, als dann Singlets zu laufen, weil du halt einfach noch ein bisschen geschützter bist. Die Haut ab 50, die dankt das, wenn du da nicht permanent deine Schultern in der Sonne hast.
die Haut ab 50.
Ist so. Du musst aufpassen, dass es nicht so schrumpelig wird. Ja, ich meine, ich mache jetzt auch nicht mehr so lange Läufe, dass es dann die Sonne da stundenlang drauf raufbrutzelt, aber man muss da schon so ein bisschen, muss man
ja,
drauf
Singlet,
achten.
Singlet ist ja auch irgendwie so ein Race-Ding, finde ich. Das muss man sich
ja,
so,
klar,
das ist wie der Triathlon-Einteiler. Das ist auch das so für was Besonderes. Dann weißt du, dann wird richtig geballert. So. Auf der Bahn geht's noch. Aber sonst, ja, für mich Flowshirt da absolut das Beste. Aber checkt einfach mal aus, für jeden Style, jede Dicke von T-Shirt, Longsleeve, Jacke, Hose, von Winter bis Sommer, alles dabei. Also wirklich super geile Sachen. Wir können alle Produkte herzlich wärmstens empfehlen. Checkt aus, saysguy.de, Code PL15 mit 15% Rabatt. Und jetzt will ich noch schnell was sagen.
Genau, ich wollte sagen, und vor allem, was ich auch finde, dass es noch reelle Preise sind. Also es ist jetzt nicht günstig natürlich, aber da haben wir schon oft drüber gesprochen, wie langlebig die Sachen sind und dass es auch wirklich gute Qualität ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du dafür ein Shirt 100 Euro ausgibst und denkst, alter Schwede, was ist da irgendwelche Technik eingebaut oder sonst irgendetwas. Also das ist, finde ich, auch noch wichtig.
Das stimmt, absolut richtig. Top, und damit wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und super spannend, was du gesagt hast mit dem nach Karte laufen. Das habe ich tatsächlich das allererste Mal vor anderthalb Jahren gemacht in Norwegen. Da waren wir über Silvester im Skiurlaub und haben aber die erste Nacht in Oslo geschlafen und habe das dann in der Stadt gemacht. Und in der Stadt funktioniert das nicht so gut, weil du da natürlich relativ viele kleine Sträßchen hast, wo du abbiegen kannst und wo du dann nicht genau weißt, ist es jetzt schon diese Straße hier oder ist es die Abbiegung 10, 20 Meter später? Das kannst du nicht so genau machen. Da war ich dann auch eher so ein bisschen gefrustet und habe es dann nachher weggelassen, weil es überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil ich mich auf den ersten 2 Kilometern permanent verlaufen habe, Sackgassen waren und dann wirklich genervt war.
Habe ich aber der Trick war, man kann da weiter ranzoomen an der Karte, dass du wirklich näher dran bist.
Ja, das klappt mit meinen Augen nicht mehr so gut.
Ah, ja.
aber wenn du es halt, wenn du es halt im Wald machst, wo jetzt halt nicht 1000 Forstwege sind, sondern wo du wirklich so alle 500 Meter irgendwie eine Abbiegung hast, funktioniert das super gut. Oder auf irgendwelchen anderen Routen. Also ich habe das jetzt 2, 3 Mal habe ich das tatsächlich auch schon gemacht, dass ich irgendwo, wo ich war, mir dann halt Laufrouten runtergezogen habe. Auf die Idee wäre ich vorher überhaupt nicht gekommen. Und dann läufst du da auf einmal lang. In England habe ich das gemacht, genau. Als ich letztes Jahr in der Berlin-Vorbereitung in England war. Und da habe ich mir auch ab und zu Runden runtergezogen. Das hat super funktioniert. Also das ist echt ganz witzig. Dann vibriert es irgendwann, dann guckst du rauf und dann musst du links abbiegen. Also das war wirklich, wirklich genial. Also da bin ich 100% bei dir. Aber das ja, was du sagst mit dem Lockerlaufen, ich meine, das hatten wir vorhin noch gar nicht so viel Episoden, dass wir gesagt haben, auch die Intervalle mal wirklich nur nach Gefühl zu fahren, sich die Watt- und Herzfrequenz im Nachgang angucken oder vielleicht die Herzfrequenz auch währenddessen. Das ist ja eigentlich auch das Schöne, was du gesagt hast bei Karten. Also ich lasse mir zum Beispiel auch immer bei den Karten, lasse ich mir auch immer die Zeit anzeigen trotzdem und die Herzfrequenz und nicht die Wattleistung. Weil ich dann, wenn ich halt nach Karte fahre, schon gucke, dass ich nicht permanent mit einem zu hohen Puls unterwegs fahre, losfahre. Gerade auch, wenn ich jetzt Long Ride, Easy Ride machen will, dann gucke ich schon, dass meine Obergrenze, die ist so bei den ruhigen Ausfahrten 130, dass ich dann halt gucke, dass ich da mit einem 120, 125er Puls durch die Gegend fahre und nicht permanent mit 140. Aber Watt ganz bewusst weglassen, das macht total Sinn. Also das ist schon wirklich cool. Und gerade diese Long Slow Runs, du hast es ja gesagt, oftmals mittlerweile haben lange Läufe auch Inhalte, was ja auch total Sinn macht. Aber regelmäßig sind dann doch einfach mal wieder lange Läufe drin und die sollte man dann auch wirklich nur nach Gefühl machen. Und das ist völlig egal, was du dann für eine Pace läufst, ob du da die Zielpace läufst, die du dir vorgenommen hast oder 20 Sekunden langsamer. Also diese Bewertung, die ist wirklich, das ist ganz interessant. Also dass man, sobald man halt irgendwie sieht, man läuft langsamer als sonst, hat das Ganze eine negative Bewertung. Ich glaube, viele werden sich jetzt beim Osterwochenende auch erwischt gefühlt haben, weil der Wind ja ganz extrem war. Also ich habe tatsächlich echt einige Einheiten, einige Athleten gehabt, die sogar gar nicht Rad gefahren sind, von denen ich das so gar nicht erwartet hätte. Die waren dann aber auch sehr weit oben im Norden, die waren in Dänemark und bei uns war es auch richtig, richtig heftig. Ich habe auch echt den Pakt mit dem Teufel gemacht. Ich bin mit Erwin, kennst du ja auch.
Ja, klar.
Mit Erwin zurückgefahren von der Ostsee und habe noch gedacht, ach cool, das ist ganz gut, weil Hinweg bin ich geflogen, da hatte ich nur Rückenwind, das hat richtig Bock gemacht, da war dann einfach immer nur das Ziel, einen 33er Schnitt zu halten so. Und zurück war dann Seitenwind, weil er wirklich ganz, ganz stramm von Westen kam und wir halt von der Ostsee zurück, aber es war eher Nord-Süd-Gefälle als Ost-West. Aber teilweise war doch schon so ein bisschen Gegenwind auch und da habe ich mich schon gefreut, dass ich Erwin als Mitfahrer organisiert hatte. Ich habe halt die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil er ist mit TT gefahren.
Jedes Mal.
Und der sitzt doch echt gut drauf auf dem Bock, der bereitet sich auch auf Rot vor, Nicky Boy. Haben wir gerade drüber geredet. Ich glaube, dass das könnte eine gute Konstellation sein, dass ihr zusammen vom Rad steigt.
Boah, aber Erwin ist schon stark, auch beim Graveln.
Ja,
so,
aber du schwimmst ja schneller als er.
Du ja, mal gucken, ich war bis jetzt ja. noch nicht im Wasser. Ich krieg schon wir immer so, ich krieg schon immer diese Zeit. Ronaldo, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Ronaldo-Reel geschickt. Triathletes before our, oder in race, ja, swimming, ja, yeah, it comes naturally. I don't know when it comes, but it comes naturally. it will happen someday.
Beim Laufen hat's geklappt. David, hat der Tritt in den Hintern bei dir funktioniert?
Ich ja, warte, aber ich krieg das auch noch, ich krieg das auch noch hin.
Du fährst Mallorca 312, Nicky Boy, ab Mai musst du zweimal pro Woche ins Wasser gehen.
Ja.
Im Mai zweimal pro Woche und im Juni dreimal pro Woche.
Okay.
Und dann kommst du wieder, das ist ja das Frustrierende, wo jeder dir die Haare ausreißen würde, dann kommst du wieder mit, keine Ahnung, zwischen 49 und 52 Minuten aus dem Wasser und freust dich wieder. Aber wenn du viermal pro Woche 55. schwimmst, dann schwimmst. Nein. Wenn du im Mai zweimal pro Woche schwimmst und im Juni dreimal pro Woche und in jeder Einheit 3.000 bis 4.000, am Ende schwimmst du dann ja nur noch 4 Kilometer. So, und wenn du im Juni 12 Kilometer pro Woche schwimmst, schwimmst du wieder irgendwie mit einer, irgendwas zwischen, wenn du eine gute Gruppe hast, 49 Minuten, wenn du hinterher cruise 52, 53 Minuten. Das ist ja das Fiese daran. Doch, doch, doch. Nicky Boy 57 ist ein 1,30er Schnitt auf 100 Meter.
Ja, das ist schon
hart. Das heißt, 55 ist 1,27.
Das halte ich jetzt für realistisch.
Na gut, wir werden uns widersprechen. Auf jeden Fall, also wenn du eine 55 schwimmst, weil da kommt Erwin auch nicht, dann steigt er vor dir vom Rad. Du musst schon so 4-5 Minuten Vorsprung brauchst du. Dass er dich erst in der zweiten Runde kriegt und dann sehe ich euch beide.
Aber ich fahre so auf 9 Meter hinter Erwin die ganze Zeit.
Kannst du dich noch erinnern, wie ihr beim Matschfuß
ja, das habe ich im Kopf.
Am
Kanal da langgezogen hat und ich nur dachte, wann hört der denn auf, da drauf zu treten? Und das war auch
gerade erzählt,
dass der war mit dem TT da und den Seitenwind, da habe ich genau, war ich kurz zurückversetzt in diese Situation im Gravelbike an Erwins Hinterrad, Messer zwischen den Zähnen. Und ich habe nur die ganze Zeit gedacht, irgendwann muss doch jetzt mal Schluss sein bei dem Kerl. Und der hat das komplett durchgezogen, bis es dann irgendwann so links weg, da ging es dann zum Glück berghoch und dann ist er aus der Führung rausgegangen. Und ich habe nur gedacht, Gott sei Dank ist dieser Kanal zu Ende, dass sie jetzt hier alle erlöst werden. Und da sind aus der Gruppe, glaube ich, auch ein paar hinten rausgeflogen, als Erwin da einmal den Motor durchgefeuert hat. Also
unter anderem ja, der Basti, Kerl ist einer seiner besten Freunde, der hat ihn auch gehasst. Und an Basti musste ich nämlich denken. Und das Witzige ist, dass Erwin halt jetzt seit, ich glaube, Oktober kriegt er Pläne von mir. Und dann war es halt immer so, wenn dann der Wind irgendwann zu heftig war, dann habe ich halt gesagt, oder wenn die Straßen halt zu groß waren, das sind wenig große Straßen, aber so 2, 3 sind dann halt schon, wo man gesagt hat, Erwin, jetzt fahr mal vor. Und dann hat er sich halt immer auf den Aufsatz gelegt und dann wusste ich schon wieder, scheiße, jetzt muss ich mich anschnallen. Fasten your seatbelt. Und dann hing ich hinten drin und dann ist er auch, da muss er auch noch ein bisschen lernen. Der Wind kam dann ja primär Westrichtung von rechts.
Ja.
Und er ist dann immer so einen Meter vom Straßenrand weggefahren, sodass ich dann halt nahezu in der Mitte der Straße fahren musste. Und dann habe ich ihn schon so 2, 3 Mal zur
Seite geschoben. Der wollte schön auf die Windkante nehmen.
Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und er hatte dann auch so 80 mm Laufräder natürlich drin. Und dann meinte ich irgendwann, ich so, alter Erwin, ich fahre hier hinten 260 Watt. Das ist mehr als Schwelle. Was fährst du denn da vorne? Ja, ich fahre so 200, 210, wo ich schon gesagt habe, das kann gar nicht funktionieren. Und dann meinte ich irgendwann zu ihm, Erwin, dir ist schon klar, dass ich das nachher alles sehe bei Training Peaks, was du hier fährst. Oh ja, stimmt. Also ich fahre schon so 240 bis 250. Da hat er natürlich...
Das ist geil.
Da hat er natürlich
der Klassiker.
Nicht drüber, da hat er natürlich nicht drüber nachgedacht.
Nee, ich fahre hier genau. Nicht hart hier vorne. Nee, ich fahre nur 200 Watt.
Wobei was wirklich fies war, ich bin nachher echt so hops gegangen nach der Pause, wo wir gerade beim Puls sind. Das ist ja dann immer so der Klassiker, dann haust du dir Cola rein. Ich habe mir, glaube ich, noch einen Kaffee reingehauen, schön Zucker. Und dann ist der Puls bei mir immer so 5 bis 10 Schläge höher nach der Kaffeepause. Und dann sind wir da nach Hamburg rein. Und dann hatte ich da wirklich hinten, da bin ich dann aber auch zwischen 260 und 300 Watt gefahren. Da hatte ich dann irgendwie 100, ich glaube 145er, 150er Puls. Also es war wirklich schön nach 100 Kilometern nochmal so ein EB.
Zone 3, perfekt.
Das Zone 4, das war Zone 4. Ich hab schon geschielt. Und dann meinte ich dann irgendwann zu ihm so, ich so, Erwin, was hast du für einen Puls? Und dann mal 119. Ich so, oh, dieser Assi. Und da habe ich auch nachher geguckt, also hat er auch tatsächlich.
Hast du kontrolliert,
der,
ja, sehr
der
gut.
Der ist schon fit. Also ich glaube, dass, ich will jetzt nicht zu viel sagen, sonst setze ich ihn womöglich unter Druck. Falls ihr die Episode hört, aber ich glaube, so Richtung 4:30 kann der tatsächlich fahren, wenn das Wetter mitspielt in Rot. Und da sehe ich dich ja auch. Deswegen sehe ich, das wäre geil, wenn ihr zwei dann zusammen auf dem Rad da.
Da hätte ich Bock drauf.
Das.
Und dann läuft er mir weg. Aber das ist, ich hatte ja das Gleiche, ich bin ja dann doch aus Holland auch Richtung Heimat gefahren.
Ja, du hast den Rat angenommen. Das hat mich gefreut.
Ich habe den Rat angenommen und hatte 165 Kilometer Gegenwind, aber alleine.
Oh.
Und ich kann dir sagen, also bei so 120 habe ich kurz überlegt, ob ich in den Zug einsteige, weil alleine 6 Stunden dieses Wind auf den Ohren, Alter, das hat mich. Also irgendwer hat auch bei Strava habe ich geschrieben, Gegenwind, Endgegner Gegenwind. Hat auch noch wer geschrieben, Gegenwind formt den Charakter und genau so ist es. Also ich habe auch nur gedacht, alles für Mallorca 312, das ist gut. Wenn es mir nachher schlecht geht, ich kann mich nicht beschissener fühlen als jetzt. Und es war wirklich für mich, ich habe 2 Sachen gehabt und die haben mich beide fast gebrochen. Einmal 165 Kilometer Gegenwind und vor allem, wenn du losfährst und das weißt.
Ja, ja.
Und dann zwischendurch biegst du mal ab und hast mal nur so Seitenwind oder so, dass er leicht schiebt und du hast wieder eine 30 auf dem Tacho und denkst so, oh geil, jetzt ist super und dann biegst du ab und in dem Moment kommt dann auch noch so eine Böe wieder und da steht dann irgendwie wieder 22 auf dem Tacho, 25 auf, und es pfeift einfach nur und du denkst, warum muss das jetzt so sein? Und dann das Zweite, ich bin losgefahren und habe schon so gemerkt, irgendwie sitzen ist nicht so geil. Und da ist mir eingefallen, ich habe einen fatalen Fehler gemacht. Ich hatte eine Radhose zu wenig mitgenommen und bin ein Ride wieder mit einer Radhose gefahren, 2 Tage hintereinander, die ich schon mal anhatte. Das mache ich eigentlich seit Jahren nicht mehr. Das habe ich so ganz früher mal irgendwann gemacht. Und was war es? Natürlich schön direkt mit dem Sitzpickel bestraft worden. Also das heißt, wieder Reminder, nicht dieses Back-to-Back mit einer Hose fahren, das ist einfach nicht clever. Es sei denn, ihr könnt danach 3 Tage Pause machen. Und dann hatte ich wirklich 165 Kilometer Sitzprobleme und Gegenwind. Und wenn du im Gegenwind Sitzprobleme hast und andauernd aufstehen musst und wie so ein Kühlschrank im Wind stehst, dann macht es das ja nicht besser. Und da war wirklich bei mir irgendwann, dass ich gedacht habe, wirklich so bei 120, ich steige jetzt hier in den Zug ein. Aber dann war zum Glück kein Bahnhof und kein Zug da. Dann bin ich weitergefahren.
Ich habe auch, also ich habe mich eigentlich gefreut, dass Erwin dabei war, aber so die letzten 20 Kilometer habe ich gedacht, es wäre eigentlich auch ganz geil, wenn ich alleine gefahren wäre. Dann hätte ich einfach meine Pace fahren können. Wäre dann natürlich deutlich langsamer gewesen, wäre auch entsprechend länger gewesen, aber ich hätte
nicht sagen können, Erwin, ich muss hier nochmal kurz zum Kumpel, ich biege hier links ab, ne? Bis später, hau rein, ciao, ja.
Nee, Erwin ist einer, der freut sich, dass er mehr Kilometer, ich komme mit. Und dann kommst aus der Erklärungsnot nicht raus. Das aber vielleicht auch nochmal, weil du das gesagt hast mit den Hosen, gerade auch im Trainingslager, da gibt es ja auch immer in den Radgruppen so diesen einen Experten, das ist auch tatsächlich geschlechterspezifisch. Also ich habe noch nie erlebt, dass eine Frau mit 2-Satz-Radklamotten in ein 2-wöchiges Trainingslager gekommen ist, aber bei Männern habe ich das durchaus erlebt. Und wenn du dann so diesen Stinkstiefel in der Gruppe hast, der halt einfach gegen den Wind so nach Schweiß stinkt und du denkst, alter Schwede, das kann doch nicht sein, dass du hier, und du siehst es ja auch, ich meine, du siehst die mehr oder weniger jeden Tag, wenn du ein Trainingslager hast und der kommt halt einfach immer mit der gleichen Radklamotte an, dann schon so diese Salzränder und du denkst einfach nur so, nee, ich will nicht neben dem fahren. Das kann dann noch so ein netter Kerl sein. Also man sollte wirklich im Trainingslager 3 Sätze sollte man dabei haben und dann sollte man am Entlastungstag die Sachen waschen oder am besten am Abend des letzten Belastungstages waschen.
Ey, das habe ich, nee, warte, Trick. Das habe ich letztes Jahr auf Mallorca auch das erste Mal gemacht, weil da hatte ich auch nur, ich habe sonst immer mehr Sets dabei, aber mit Kind und so, dann irgendwann beschränkst du dich wegen Platz, weil du nicht noch mehr Gepäck mitnehmen willst. Und da hatte ich, glaube ich, 3 oder 4 Hosen dabei, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall war da ja auch Mallorca 312, ich bin eigentlich jeden Tag Rad gefahren, fast über 2 Wochen, bis auf irgendwie einen Tag. Und ich bin dann immer vom Ride nach Hause gekommen und habe mich einfach mit den Radsachen kurz unter die Dusche gestellt und habe die in der Dusche einfach ausgewaschen kurz und habe die dann auf die Wäscheleine draußen auf dem Balkon gehängt. Das war perfekt. So hatte ich immer, die Dinger waren frisch gewaschen, die waren wieder trocken, die konnten 2 Tage auslüften da in der Sonne und damit bin ich perfekt gefahren. Also einfach, du kommst in Radklamotten, Taschen leer räumen, machst deinen Helm, Brille ab, stellst sie unter die Dusche und wäschst dann kurz beim Duschen die Dinger aus. Also du hast überhaupt keinen Zeitverlust, überhaupt keinen, weißt du, du musst dann nicht da irgendwie im Waschbecken nachher die Dinger waschen und so. Und dann hängst die auf und gut ist. Das war richtig geil.
Dann riechst du schön nach Duschgel danach. Das ist auch nicht so verkehrt.
Das wäschst du ja aus.
Nein, natürlich wasche ich das aus, klar.
Und ich hatte dann fürs Pad, kannst du dann noch hier so Rei in der Tube, so eine kleine, in die Dusche stellen. Dann kannst du das Pad nochmal ein bisschen sauber machen, auswaschen und gut ist. Dann bringst die aus. Perfekt.
Also beim Radfahren ist es tatsächlich Körperhygiene, Schrägstrich, auch wirklich Gesundheit, weil ich glaube, toi, ich bin da echt unanfällig. Also ich meine, da haben wir ja schon oft drüber geredet, dass ich wahrscheinlich in meinem Leben mittlerweile irgendwie 400.000 Lebenskilometer habe, weil ich halt schon so lange Rennrad fahre, nicht weil ich so viele Kilometer fahre. Andere haben sowas in 10 Jahren, aber bei mir hat das ein bisschen länger gedauert. Und ich habe da wirklich, also ich habe noch nie einen Furunkel gehabt. Also so diese
Sitzkrise,
das ist so selten. Da habe ich wirklich einfach unglaublich viel Glück tatsächlich. Aber achte schon auch darauf, dass ich meine Hosen halt einfach regel. Aber früher hattest du ja auch nicht so viele Hosen. Ich meine, da konntest du die nicht leisten. Da bist du halt irgendwie mit 2, 3 Hosen ins Trainingslager gefahren. Und da kam das dann schon auch mal vor, dass du back-to-back gefahren bist. Aber auch da ist bei mir nichts passiert. Aber das ist tatsächlich auch ein gesundheitlicher Aspekt, weil wenn man wirklich so einen Furunkel hat, kann das halt einfach echt auch fies sein. Und wenn das rausgeschnitten werden muss, dann fallen halt einfach auch Trainingstage aus. Also es ist super frustrierend. Aber halt auch hygienemäßig, gerade wenn man in Gruppen trainiert, ist es halt einfach, da sollte man schon mit frischen Radsachen aufs Rad steigen. Die Mitfahrer von euch danken es. Also wenn keiner neben euch fahren will oder hinter euch fahren will, dann solltet ihr mal überlegen, woran das Ganze liegen kann.
Und dann soweit habe ich noch gar nicht gedacht.
Und dann natürlich auch alleine unterwegs. Sitzcreme ist natürlich auch so ein Faktor, wo sich auch die Geister scheiden. Ist das richtig? Die Geister scheiden sich. Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder einen auf den Deckel, aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt verschiedene Lager.
Es gibt das eine Lager,
was sehr gerne Sitzcreme benutzt. Es gibt das andere Lager, was nicht so gerne Sitzcreme benutzt. Dann gibt es natürlich auch extreme Favoriten. Also ich persönlich finde ja die Asus Sitzcreme mit dem leichten Eukalyptusanteil, das finde ich ja sehr erfrischend. Da bin ich schon großer Fan von, obwohl ich jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ist die von Backoff oder so, egal, irgendeine Marke, die eigentlich Reinigungsmittel herstellen. Wahrscheinlich schmiere ich mir da jetzt seit einem Jahr.
Deswegen hast du noch nie Sitzpickel gehabt, du hast immer Reinigungsmittel am Arsch.
Das erklärt auch die Hautrötung. Aber ich bin schon ein großer Fan von Asos, die finde ich eigentlich am besten. Aber die es halt noch nicht ausprobiert haben, weil das wissen ja auch wirklich einige nicht. Genauso wie ich mal einen Nachbarn hatte, der auch mit ins Trainingslager gefahren ist. Echt guter Sportler. So, also halt so ein Pumper auch und konnte aber auch gut laufen. Sein Ziel war dann irgendwann mal den Marathon unter 3 Stunden zu laufen. Also einfach ein guter Sportler, der sich dann auch direkt ein S-Works gekauft hat. Und dann machen wir die erste Radausfahrt und dann sehe ich, dass er eine Unterhose und
Nein!
Und dann habe ich überlegt, sagst du was, sagst du nichts? Und ich war dann irgendwie, also wir kannten uns auch noch nicht so gut, dass ich dachte, ja gut, der wird schon wissen, was er macht. Und dann ist er primär auch hinter mir gefahren und wir sind, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht so, ob wir die Eisenmännerrunde, also es war schon so eine 3-Stunden-Runde und dann auf dem Rückweg meine ich so, sag mal, du weißt schon, dass man unter der Radhose keine Unterwäsche trägt. Was, willst du mich verarschen? Ich so, nein, ernsthaft. Ach komm, du verarschst mich. Ich so, nein, natürlich verarsche ich dich nicht. Und dann kam er dann. Haben sie wie John Wayne kam dann zum Essen und meinte dann nur, oh, ich habe unter der Dusche realisiert, was du meinst. Oh, herrlich.
Also dann haben wir einen Tag Pause gemacht am nächsten Tag.
Das war das einzige Mal, dass er mit Unterhose Rad gefahren ist. Aber ich glaube, gut, das sollten unsere Hörer mittlerweile alle wissen. Aber ich glaube, dass da tatsächlich einige sind, die Sitzcreme wahrscheinlich noch nicht benutzt haben. Gibt es unterschiedliche Hersteller, also auch da gibt es einen Favoriten oder Nicht-Favoriten und ich persönlich finde das schon sehr angenehm. Also beim Anziehen ist es schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber wenn man dann auf dem Sattel sitzt, ist es eigentlich echt, echt angenehm. Bist du Fraktion Sitzcreme oder nicht Sitzcreme?
Ja, auch.
Ja. Und welche benutzt du? Ist ja jetzt, wir sind ja nicht
gesponsert. Wir sind nicht gesponsert.
Nicky Boy sagt ja immer hinterher, wer Presenter ist. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie eine Marke Presenter ist, die auch Sitzcreme herstellt.
Hirschleder, Hirschkalk, Vaseline. Ich habe auch die Asas-Creme tatsächlich.
Ja.
Aber
ja, Hirschkalk also, kann man im Grunde auch, klassische Vaseline.
Babycreme kann man auch nehmen.
Also da gibt es viele Hersteller. Aber ich finde so.
Aber die Asus, das wie Nils sagt, die hat so einen leicht kühlenden Effekt, gerade im Sommer, Riesenfan.
Ja, absolut.
Und vor allem, du kaufst dir einmal so einen großen Bottich, der kostet dann dann überlegst du, oh, 20 Euro für so ein Ding oder so kostet, glaube ich. Und dann denkst du, aber der steht jetzt hier halt auch schon irgendwie ein Jahr lang oder länger und ist halb leer erst. Also das hält dann auch.
Also bei mir auch. Das Ding, was ich jetzt habe, das ist wirklich auch so eine Familienpackung. Das habe ich, glaube ich, seit anderthalb Jahren. Und ich finde das Ding eigentlich gar nicht so gut. Ich freue mich schon wieder auf meine Asus-Creme, aber ich habe natürlich auch keinen Bock, die jetzt einfach wegzuschmeißen, sondern will die dann schon auch leer waren. Hau jetzt schon immer ordentlich großzügig dann auf, so, wie Ete bei, die ist auch nochmal eine Empfehlung, die viele...
Wie Eule bei Ete.
Eule bei Ete. Du hast recht. Eule bei Ete, Höllentour.
Alle, die das jetzt nicht kennen und wissen, worüber reden, denken so, was jetzt mit den Eule bei Ete, Jungs?
Genau, googelt einfach, wir müssen auch den Film gar nicht nennen, gib bei YouTube Eule Ete Sitzcreme ein. Eule Ete Sitzcreme und dann werdet ihr zu der Szene...
Soll ich mal kurz überprüfen, ob das wirklich funktioniert?
Ja, mach mal. Eule Ete Sitzcreme bei YouTube. Ja, Ete, du hast ja gerne ein bisschen dicker, ne? Ja, Eule, hau mal ordentlich rauf.
YouTube, Eule, Ete, Sitzcreme. Eine Eule beim Angeln, Plot-Twist. Also das
ach shit,
funktioniert schon nicht. Vielleicht bei Google, warte. Eule, ach, Ete, Sitzcreme.
Aber da musst du vielleicht doch noch Höllentour dazu eingeben. Bei YouTube.
Es gibt auf jeden Fall Eules Gesäßcreme.
Ja, siehst du? Guck mal, hat einer ein guter Werber, guter Marketingmann.
Gut
hat
Eules Sitzcreme. Das ist geil.
Egal.
Das muss ich dir.
Ist ein Konterfei drauf, oder was?
Sein Gesicht. Das muss ich dir kurz per WhatsApp schicken. Das ist ja herrlich. Hier, ich habe es dir gerade geschickt.
Oh, das ist eine Legende.
Eules Gesäßcreme. Radfahrersitzcreme. Geiles Design. Stark.
Ach, herrlich. Ja, da ist er, genau. Eules Gesicht. Ich wollte gerade sagen, Eules Gesichtscreme. Eules Gesäßcreme. Helga Müller Naturprodukte. Das ist, Helga Müller ist nicht Presenter von dieser Episode, aber das klingt, das ist ein deutsches Produkt.
Aber auf der Gesäßcreme sein Gesicht zu drucken, ist auch ziemlich, naja.
Oh, man sollte gut lesen, was da draufsteht. Sag mal, benutzt du auch Eules Gesichtscreme? Ich fühle mich immer, das spannt immer so und es brennt auch immer so in den Augen. Also irgendwie so richtig Naturkosmetik ist das Ganze nicht. So, Nicky Boy, komm. Spätestens jetzt machen alle aus, weil das hier wirklich so ein...
Oh. Jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln.
Lass Jana mal ein T-Shirt designen. Eules Gesichtscreme.
So, Iron Man Texas. Ja, wir müssen hier den Switch machen.
Unbedingt.
Nächstes Wochenende.
Also googelt Höllentour Eule Ete Gesichtscreme. Gesichtscreme. Oh, Gefäßverdünner. Jetzt haben wir noch den nächsten Scheißfass aufgemacht. Gerade im Radsport ist Gefäßcreme ganz gefährlich. Oh, Dr. Friend ist Gefäßcreme.
Ei.
Oh Gott. So, komm. Ironman Texas. Wir haben einen Zeitplan für die nächsten Wochen. Nächste Woche bin ich nämlich tatsächlich in Südafrika schon mit Dani. Nächstes Wochenende, das Ironman-Wochenende schlechthin. Ich habe schon gerätselt, wie ich das überhaupt mache, weil ich ja natürlich Ironman Texas gucken will, aber am nächsten Morgen dann extrem früh aufstehen muss. Das ist ja auch für Betreuer, ist Ironman sehr hart, früh aufstehen, langer Tag und wenig trinken, wenig essen. Also die Athleten werden eigentlich besser versorgt als die Supporter.
Ich habe eine Idee, wie du das machen kannst.
Schieß los.
Du kannst Texas nicht gucken am Samstag und dann stehst du einfach auf, machst alles, supportest Dani.
Nein, das schaffe ich nicht. Das geht auch gar nicht. Du kannst doch nicht beim Ironman zugucken. Weißt du, wie viele dich dann darauf ansprechen, was es für ein Rennen war? Das funktioniert.
Ach so. Ja, okay.
Nein, das funktioniert nicht.
Da musst du dich da so ein bisschen raushalten. Weil dann hatte ich gedacht, weil wenn Dani dann auf der Radrunde ist, dann hast du ja erstmal, also es gibt ja auch nicht super viele Zwischenzeiten. Ich weiß nicht, gibt es einen Livestream? Südafrika wahrscheinlich nicht, weil es kein Pro-Race ist.
Nee,
das heißt,
wahrscheinlich nicht.
Du kannst dann da eh nichts machen und dann kannst du in der Zeit so ein bisschen durch Texas durchskippen und so ein bisschen das Rennen nachverfolgen auf der Radrunde.
Aber du glaubst gar nicht, Nicky Boy, wie oft man als Trainer den Tracker aktualisieren kann. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und du musst auch an diesen Tagen
die Powerbank. Ich kann das hochrechnen. Die neue aktualisierte Zeit kommt erst in 25 Minuten. Aber alle 3 Minuten drücke ich nach oben.
Genau, weil du hoffst, dass sie trotzdem irgendwie so schnell unterwegs sind, dass sie doch 5 Minuten vorm Checkpoint da sind. Powerbank ist eh auch schon eingepackt. Nein, und dafür bin ich auch zu sehr Fan. Also, dass das Rennen läuft und ich nicht in Tracker gucke oder gerade auch, wenn das dann auf YouTube übertragen wird. Und ich meine, es ist ja auch perfekt. Am Tag vorm Ironman hat man doch mehr zu tun, als man denkt. Aber irgendwann ist dann natürlich schon die Ansage Füße hoch. Und wenn man dann nebenbei noch Ironman Texas gucken kann, weil der ist halt am Samstag und Ironman Südafrika ist dann am Sonntag. Also das ist dann halt auch, wenn man wirklich Hardcore-Fan ist, so ein Wochenende, wo man sich richtig Freunde machen kann innerhalb der Beziehung, wenn der andere Partner, Partnerin sich nicht dafür interessiert und man die ganze Zeit am Screamen oder halt am Tracker hängt. Denn tatsächlich wird Ironman Südafrika, weil es halt kein Pro-Series-Rennen ist, glaube ich, nicht übertragen. Wobei es auf der anderen Seite auch ein Kontinentalrennen ist. Aber ich glaube, so viel Übertragungssetup haben die auch gar nicht.
Nee, ich glaube, die Pro-Races werden wirklich übertragen.
Ironman Texas, alle haben es mittlerweile gesagt, der bestbesetzte Ironman aller Zeiten, besser besetzt als Ironman Hawaii, als die Ironman Weltmeisterschaften, / Nizza. Bald ist es wieder nur der Ironman Hawaii. Was ich ganz witzig fand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass All-In Triathlon, also Aaron Royal und Jelle Gaines, einen Post gemacht haben. Wo glaube ich, den hat auch Aaron Royal gesetzt, wo er geschrieben hat, Jelle Gaines will der Erste sein, der den Marathon in 2:25 läuft, unter 2:25 läuft. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Und das war natürlich, war das Sarkasmus. Und Sam Long hat sofort kommentiert, oh, das sind mir hier die Richtigen, noch nie einen Ironman gemacht haben, aber gleich ankündigen, wie schnell sie laufen. Wo dann aber auch gleich so ein bisschen kommentiert wurde von All-In Triathlon. Sam, das war nur Spaß, mach dir keine Sorgen. Aber ich glaube, dass Jelle Gaines doch so ein bisschen sich an die Nase fast gefühlt hat, weil er halt einfach gesagt hat, Alter, hier, ich will einfach nur das Ding zu Ende bringen. Also der wird schon seine Vorstellung haben. Ich würde es auch ehrlich gesagt bei Jelle Gaines nicht ausschließen.
Oh, der war so stark wieder.
Aber natürlich nicht in Texas, weil da die Luftfeuchtigkeit und die Hitze, glaube ich, schon ein klein bisschen dagegen.
Ja, aber warte ab. Also ich glaube, da wird er super stark sein. Der ist ähnlich wie Patrick, ein kleiner Athlet, der super stark läuft. Patrick ist in diesen Bedingungen Texas, Hawaii auch unfassbar gut. Und ich glaube, Jelle wird da auch super, super stark sein. Und was ich bei Jelle Gaines sehr beeindruckend finde, ist, dass der macht dann zwar auch klare, große Aussagen, was ich super sympathisch und geil finde. Also ich finde cool, wenn jemand sagt so, ey, ich will halt Kona gewinnen jetzt so, ne? Mir scheißegal, was andere sich das Maul zerreißen oder sowas, das ist mein Ziel und das sage ich auch. Das finde ich cool. Und bis jetzt, finde ich, macht er halt nicht dieses Norweger haut drauf, alle Rennen und Vollgas, sondern du hörst nicht so viel, dann macht der Geelong so ein starkes Rennen, dann zwischen Geelong und jetzt Texas ist genug Pause, um nochmal einen richtig guten Block zu setzen, eine saubere Recovery zu machen, also gefühlt plant er seine Saison auch sehr gut und macht nicht so diese Hauruck-Aktionen, sondern setzt ganz gezielt seine Rennen, wo will ich am Start sein, wo will ich gut sein, wie muss ich mich dafür optimal vorbereiten und das wirkt so von außen, ich habe da keine Insights jetzt, aber wenn ich einfach nur drauf schaue, wirkt das bei dem Typen so geil geplant und in den allermeisten Fällen performt er halt auch richtig, richtig gut dann. Ich bin richtig gespannt, was der auf der Langdistanz macht, weil ich traue dem einfach unfassbar viel zu. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, Jelle Gaines in Texas, die Strecke mit dem Radfahren, da ist er beim Radfahren einfach nicht stark genug, aber der ist mittlerweile auch so ein starker Radfahrer. Klar wird es dem noch entgegenkommen, wenn es ein bisschen mehr hoch geht und runter geht. Das ist ja genauso dieses Ding, was man für Patrick sagen könnte in Texas, aber auch in Texas, das ist da Patrick super gut, auch Hawaii sind ja nicht super viele Höhenmeter. Das ist nicht immer nur, dass diese kleinen, leichten Athleten dann super schlecht sind auf einmal, nur weil keine Hügel drin sind. Weil was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass diese kleinen Athleten auch einen super kleinen, geringen CDA-Wert haben. Also Remco Evenepoel, da einfach nur mal als Beispiel genannt, den man auch ja Aero Bullet nennt. Das ist halt bei Jelle und Patrick auch so, dass die da einfach super gute Aero-Werte haben und auch dementsprechend dann bei diesen ganz flachen Strecken nicht jetzt irgendwie komplett abgehängt werden. Und ich bin da richtig, richtig gespannt, was Jelle macht. Also das ist so für mich irgendwie, für Texas, der Athlet, wo ich irgendwie am gespanntesten draufschaue, neben Magnus Ditlev, der dann hoffentlich wieder seinen Comeback, nenne ich es jetzt mal, feiert. Und hoffentlich hat er das mit seiner Achillessehne in den Griff bekommen, warum er Oceanside ausfallen lassen hat. Und das wird echt ein richtig, richtig spannendes Ding. Aber klar, du kannst halt, also Podium-Pick machen ist irgendwie, du kannst nur falsch liegen. Kommen wir nachher noch zu, machen wir noch, aber da kannst du echt nur falsch liegen in diesem Feld. Das ist unfassbar. Ich habe mal geguckt, Nils.
Aber warte kurz.
82 Männerprofis am Start.
Ja, das also über das Feld, da kommen wir gleich näher drauf ein. Ich wollte noch auf Jelle Gehns eingehen, weil er natürlich mit Ben, haben wir ja letztes Jahr auch schon oft gesagt, auch einen Trainer an seiner Seite hat, der jetzt mehrfach bewiesen hat, wie es funktioniert, der auch WM-Trainer ist, auch wenn man da natürlich sagen muss, als Patrick zu ihm gekommen ist, 5-6 Wochen vorher war es, glaube ich, hat Patrick lange bei Björn trainiert, also der hatte auch Anteile dran. Und haben wir auch damals schon gesagt, würden, glaube ich, beide auch ganz genauso sagen oder alle drei, sprich Björn, Ben und Patrick natürlich auch, aber er weiß, wie es funktioniert, also da bin ich 100% bei dir, auch wenn man halt sieht, ich habe gestern nochmal kurz geschaut, Heat Prep ist natürlich auch fester Bestandteil bei ihm, was extrem wichtig ist, er ist ja, glaube ich, mit einer Australierin verheiratet oder zusammen auf jeden Fall, also lebt auch in Australien, das war auch ganz geil, musst du mal schauen, der hat gestern ein YouTube-Video rausgebracht, in einer Musikauswahl würde ich sagen, muss er noch ein bisschen arbeiten, aber egal, und dann hat er halt erzählt, dass er auf so eine klassische 4-Kilometer-Runde, wo man halt durchlaufen kann, dann kam dann erstmal Matt Hauser anmarschiert, wo ich dann auch so dachte, wie geil, Jelle Gehns will laufen gehen und dann kommt da erstmal Matt Hauser anmarschiert, also da trifft sich so die Weltspitze und macht High Five. Und da hat er dann halt auch ein bisschen erzählt, wie er das mit der Heat Prep macht, also auch das ist fester Bestandteil bei ihm. Also da ist er natürlich in sehr, sehr guten Händen bei Ben. Und als du das eben gesagt hast mit der Rennauswahl, das macht letztendlich, ja, Mika auch meiner Meinung nach sehr, sehr schlau, haben wir auch oft drüber gesprochen, dass er dann halt bei der T100 bestimmte Rennen auslässt, stattdessen lieber nochmal in die Höhe geht und sich vorbereitet, genau wie jetzt halt auch Jelle Gehns Geelong gemacht hat. Dann aber halt nicht der Versuchung nachgekommen ist, noch in Oceanside zu starten, was ja logistisch gesehen auch Sinn gemacht hätte. Das haben ja viele gemacht, dass sie halt in Oceanside gestartet sind und dann drüben geblieben sind. Er ist halt lieber in Geelong geblieben, hat sich entsprechend recovered, hat nochmal einen guten Block gesetzt und auch, was er so ein klein bisschen vom Training erzählt hat, sehr klassisch tatsächlich auch. Also eigentlich fast schon oldschool, kann man sagen. Lange Tage kombiniert mit dann am dritten Belastungstag einen Lauf mit sehr viel Zielgeschwindigkeit. Also da bin ich 100% bei dir, der hat jetzt halt einfach gezeigt, was er kann, ist Back-to-Back-Weltmeister geworden auf der 70-3-Distanz, hat in Geelong ein extrem starkes Radfahren gezeigt in Kombination mit einem sehr, sehr guten Lauf und da bin ich 100% bei dir, der hat halt einfach diesen riesen Vorteil, dass er safe vorne aus dem Wasser rauskommt, dass er beim Radfahren auch Akzente setzen kann, also wenn der jetzt mit Magnus Ditlev beispielsweise, sollte Magnus Ditlev, wo sich glaube ich jeder freuen würde, wieder an alte Zeiten anknüpfen können, wenn Jelle Gehns da mitfahren würde, würde man nicht sagen, das ist jetzt ein Suicide-Kommando, sondern dann kann der halt immer noch einen extrem starken Marathon laufen. Und da ist halt irgendwie das Spannende, dass du jetzt ja einige hast, die halt die Zeiten eines Patricks laufen können, beziehungsweise noch schneller laufen. Also du hast, vorher war es immer so, da hattest du dann halt irgendwelche Magnus Ditlevs, Sam Laidlaws dieser Welt, wo du gesagt hast, okay, 4-5 Minuten brauchen die safe auf Patrick. Magnus Ditlev hat oftmals gezeigt, dass er auch richtig, richtig schnell hinten daraus laufen kann. Aber wenn man jetzt Kona nochmal vor Augen hat, als Patrick gewonnen hat, da hat Patrick halt einfach wirklich einen absoluten Sahnelauf nochmal ausgepackt. Jetzt mittlerweile ist es natürlich so, wenn du dann solche Maarten van Riels, Jelle Gehns, Jonas Schomburg, Kasper Stornes, KB. Ich glaube nicht, dass Patrick gerne 4-5 Minuten hinter denen vom Rad steigen will und dann halt sich sagt, die hole ich mir noch. Also das ist halt schon krass, dass du jetzt nicht nur ein oder zwei Athleten hast, denen du zutraust, unter 2:30 zu laufen, sondern dass du halt einfach, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Leute hast, die das an einem guten Tag schaffen können. Oder wie Kasper Stornes es sogar schon geschafft haben. Also das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das macht natürlich extrem Spaß auf das Starterfeld und ist schon krass. Also du hast es eben gesagt, wenn wir uns jetzt erstmal aufs Männerrennen konzentrieren, 82 Starter. Und das ist mir dann auch so bewusst geworden, Lionel Sanders startet wieder, so ein Riesen-Fanboy, wo du echt denkst, geil. Hast du es mitbekommen, dass er tatsächlich auch noch in Oceanside starten wollte, aber keinen Startplatz bekommen hat? Der wollte ja wirklich starten als Titelverteidiger, aber die haben gesagt, nee, tut uns leid. Ich glaube, er hat irgendwie 3 oder 4 Tage vor mir. Der hatte so FOMO, dass er gesagt hat, nee, ich muss da doch starten. Und dann haben sie aber gesagt, nee, sorry, du kriegst keinen Platz. Ich glaube, der hatte sogar schon die Flüge gebucht. Also wirklich.
Der Typ ist so geil.
Unfassbar cool. So, und das geht ja in diesem Starterfeld fast unter. Also das ist ja wirklich so absurd. Also das ist ja wirklich crazy, wer da einfach an der Startliste steht. Und da lohnt es sich natürlich schon, gerade auch, weil das Rennen halt Samstag ist und unser Podcast halt am Freitag rauskommt. Also deswegen, wenn wir jetzt schon so eine kleine Vorausschau machen auf den Ironman Texas, nächste Woche wird dann der Ironman Südafrika im Vordergrund stehen, weil Dani und ich dann halt einfach auch vor Ort sind und so ein bisschen berichten können, wie es auch vor Ort aussieht. Aber Fokus deswegen heute auf Texas. Und ja, ich weiß nicht, Nicky Boy, wie wollen wir es machen? Wollen wir einfach mal chronologisch, wollte ich gerade sagen, aber von der
Startliste. Lies chronologisch mal einfach von 1 bis 84 alle Namen vor und dann würde ich sagen, haben wir doch über alle gesprochen. Das passt. Ich wollte noch ergänzen, eben was du gesagt hast, das stärkste Feld in Kona ist natürlich bei den Männern, bei den Frauen auch unfassbar stark, aber es fehlen dann natürlich ein paar große Namen auf der Liste bei den Mädels. Aber trotzdem, ich habe schon so Bock, das Rennen zu gucken. Ich würde sagen, wir fangen mal einfach bei den Frauen an und sprechen da kurz über die Teilnehmerin und tippen dann auch sofort unser Frauenpodium. Dann haben wir nämlich ein bisschen länger Zeit, noch uns über das Männerpodium Gedanken zu machen, weil da sind so viele Namen drauf, dass es in meinem Kopf immer noch ganz schwindelig ist, seitdem ich das erste Mal die Liste gesehen habe. Also ich glaube, die großen Rennen bei den Frauen hast du relativ schnell. Das ist F123, Cat, Solveig und Taylor Nipp. Und dann noch so ein bisschen Dark Horses sind es nichts, aber auch super stark eben die auf jeden Fall für ein Podium immer gut sind. Hannah Berry und Lisa Perterer.
Hannah Berry ist, glaube ich, in Kona vierte oder fünfte geworden.
Ja.
Ja. Also die war extrem stark in Kona. Und Lisa Perterer, ja, hast du auch schon richtig gesagt. Natürlich auch eine, die durchaus vorne mit reingreifen könnte. Also ich glaube, wenn eine der drei, dass die drei die Top-Favoriten sind und wenn man jetzt überlegt, wer fehlt, fallen mir jetzt erstmal nur Laura und Lucy Charles Barclay ein, die dann ansonsten ist es letztendlich ein Starterfeld, wie es auch in Kona der Fall war.
Also ja, klar, aber das verändert ja schon alles, wenn die beiden noch am Start sind.
Nein, definitiv. Klar, gerade die Kombination aus Lucy Charles und Taylor Nipp, die dann ja auf dem Rad oftmals zusammen agieren.
Und die Kombination und
so,
also Cat und Laura.
Genau, Cat und Laura, auch eine super Kombination. Also, aber die drei würde ich sagen, Cat Matthews, Solveig Lofsæter und Taylor Nipp sollten eigentlich das Podium unter sich ausmachen. Wenn aber einer der drei struggelt, dann sind mit Sicherheit Hannah Berry oder Lisa Perterer bei Fuß, also die zucken da mit Sicherheit nicht lange. Auch die Namen danach, Sarah Svensk, weiß jeder, wie schnell sie ist, wie stark sie ist, war in Kona, glaube ich, 10. Marta Sanchez, Jackie Herring hat Hamburg schon gewonnen. Grace Tech hat jetzt gezeigt, was sie für eine Form hat. India Lee, Jana Oderstadt, bin ich auch sehr, sehr gespannt, hat sich sehr gut vorbereitet. Ich meine, haben wir beide erlebt, vor Ort, hatte letztes Jahr in Kona auch wirklich ein richtig, richtig starkes Rennen. Joanna Ahrens war auch schon sehr früh auf Fuerteventura, hat also auch schon einen sehr guten Fokus gelegt. Aber die drei sind natürlich die absoluten Top-Favoriten. Und ich würde sagen, von den dreien muss schon einer einen schlechten Tag haben, damit von den anderen jemand ins Treppchen eingreifen kann. Und wer das dann ist, würde ich jetzt schon sagen, nach den letzten Wochen ist Grace Tech mit Sicherheit eine, die da reingreifen kann. Sarah Svensk auch schon jetzt ist, glaube ich, in Kona auch einen sehr starken Marathon gelaufen. Also ich glaube, dass tatsächlich auch in Texas die Laufstärke wichtiger ist als die Radstärke. Einfach weil hinten raus aufgrund der Luftfeuchtigkeit und aufgrund der Hitze das Laufen dann doch nochmal vielleicht eine andere Bedeutung hat, als es beim Radfahren hat. Also insofern würde ich da dann auch eher eine starke Läuferin hinten raus sehen, was dann halt tatsächlich für Grace Tech auch spricht. Aber auch Hannah Berry ist eine extrem komplette Athletin, die halt,
wie gesagt, auch. Also Kona Gut in Neuseeland ist Zweite geworden, ne? Also dem Rennen, genau, wo Fred gestartet ist. Und
hinter Cat Matthews.
Hinter Cat Matthews, genau. Und ich war, glaube ich, was war das, 7 Minuten, 6 Minuten irgendwie hinter Cat. Ist halt einfach, da ist Cat deutlich stärker gelaufen. Also
sind aber zusammen Rad gefahren, was zu dem Zeitpunkt überraschend war. Also wo man aber natürlich auch sagen kann, man weiß jetzt nicht, wie All-In Cat gegangen ist, weil ich meine, läuferisch muss sie wahrscheinlich tatsächlich, ja gut, ich glaube, sie hätte nichts dagegen vor, Solveig Glofsit vom Rad zu steigen, aber nee. Eigentlich würde ich sagen, ist tatsächlich läuferisch gesehen Laura auf dem Niveau, weil auch eine Cat Matthews oder eine Solveig Glofsit oder auch eine Taylor Nipp, wollte ich sagen, Entschuldigung. Also Cat Matthews und Laura Phillips sind schon, was das Laufen anbelangt, schon nochmal vor allen anderen, inklusive Lucy Charles Barkley. Aber es ist halt ein Triathlon, das ist das Spannende daran. Aber ja, lass uns die Picks machen. Wen von den dreien, Nicky Boy, wen siehst du da vorne?
Ja, wenn es T100 oder 73 wäre der Pick easy, dann wäre Taylor bei mir auf 1. Ich tue mich auch schwer, sie nicht auf 1 zu setzen, einfach weil sie so eine, die ist halt, die kann alles, ne? Die kann schwimmen, die kann Radfahren, die kann laufen und alles auf dem allerhöchsten Niveau. Cat und Solveig werden ein bisschen zurück sein, wenn es aus dem Wasser geht. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie sieht die Renndynamik aus und wie weit fährt Taylor allen wieder weg? Also ich sage jetzt einfach mal, Taylor, Solveig, Cat.
Echt, du sagst, Taylor Nipp gewinnt?
Ja.
Oh, wow, 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 wow. Das ist spannend. Nach dem Drama in Kona.
Ja.
Oh, das ist...
Das wird dir nicht nochmal passieren.
Nee, aber ich glaube, dass gerade das auch das Risiko sein könnte, dass sie halt im Hinterkopf immer noch so ein bisschen diese Angst hat vor diesem
Ich glaube, diese Athletin, die macht einfach und entweder geht's gut oder nicht.
Das würde mich extrem beeindrucken. Also wenn Taylor Nipp das, der auch gerade auch die Kombination aus T100 Geelong und dann Oceanside, weil sie hat ja schon auch zwischendurch gelitten in Anführungsstrichen, also das wirkte jetzt nicht so souverän wie bei KB beispielsweise, der ja nochmal 20 mal eine Minute on und off eingebaut hat, also ich glaube, dass Taylor Nipp da doch ein bisschen mehr Probleme hatte und ich sehe da tatsächlich eine Cat Matthews oder eine Solveig Glofsit mit dem Fokus Ironman Texas vorne. Also und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie Cat Matthews und Solveig Glofsit sind, also
ja,
ich tippe tatsächlich, ich
glaube... Du kannst auch da, das ist bevor du es sagst...
Aber das ist ja das Geile, die Glaskugel. Das ist ja,
genau. Also, aber das ist ja, wie du gesagt hast, ne? Ironman ist ja nochmal anders wieder. Ich habe gesagt, Ich wäre mir bei Taylor sehr sicher beim 73 oder T100. Ich setze es jetzt trotzdem so und ich bleibe auch dabei. Aber natürlich sind eine Solveig und eine Cat noch viel mehr den Fokus auf Langdistanz oder haben den da wahrscheinlich mehr drauf gesetzt. Und wenn man sich anguckt, Nils, um dich noch weiter zu verunsichern, wie stark Solveig gelaufen ist...
Ja,
da ist ja die Frage, wer gewinnt das Laufbattle? Cat gegen Solveig? Also du sagst, das kommt auf die stärkere Läufer
an.
Aber
wen hast du auf 2 getippt gehabt?
Solveig. Und Cat auf 3.
Okay, weil ich tippe nämlich tatsächlich, dass Solveig das Rennen gewinnen wird. Warte mal, ich schreibe nochmal auf. Cat. Ich tippe tatsächlich, dass Cat...
Sprich mal ins Mikro, sonst hört man dich nicht.
Ja, sorry. Ich tippe, dass Solveig gewinnt. Vor Cat und vor Taylor Nipp.
Ja, kann auch sehr gut passieren. Das kann auch passieren, dass irgendeine von denen hochgeht und dann, wie gesagt, eine Hannah Berry, eine Lisa Perterer, eine Grace Thack, irgendwer noch zur Stelle ist, eine Sarah Svensk und da einfach das Podium komplettiert. Also das ist definitiv offen und alle drei, die wir jetzt genannt haben, das Podium gesetzt haben, haben halt schon gezeigt, was sie für eine krasse Form auf jeden Fall haben.
Ich glaube tatsächlich nämlich, dass es so sein wird, dass die zwei sich, dass sie diesmal zusammen vom Rad steigen und dass sie quasi ein Duo bilden, Solveig Glofsit und Cat Matthews und dass sie dann halt sich gegenseitig so pushen und ich glaube tatsächlich, dass Solveig Glofsit, was natürlich faszinierend wäre, weil ich weiß nicht, wann Cat das letzte Mal im Laufen in Anführungsstrichen geschlagen, in Hamburg ist Laura tatsächlich weggelaufen. Da kann man sagen, hat sie sie wirklich geschlagen. Aber ich glaube, dass, weil du es gesagt hast, ich fand die Vorstellung von Solveig Glofsit extrem beeindruckend. Und sie ist ja jetzt auch, ich finde, Oceanside ist ja auch keine einfache Strecke. Ich finde schon, dass da relativ viele Richtungswechsel sind und es auch rauf und runter geht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ding super schnell ist. Also eigentlich ist es ja eine Strecke, die Solveig Glofsit nicht so 100%
liegen müsste, denn sie ist ja schon eine große Athletin. Also jetzt ist jetzt nicht so ein Cat Matthews, so eine Laufrakete, sondern ist eher so eine komplette Athletin. Und das war schon sehr beeindruckend, wie schnell sie da gelaufen ist. Also ich glaube, die ist wirklich in einer herausragenden Form. Und ich glaube auch, dass Solveig Glofsit eine Athletin ist, wo der WM-Titel ihr eher noch, also die ist eh schon sehr selbstbewusst, die ist auch immer sehr stark bei sich. Aber ich glaube, dass die nochmal so 5% Superkraft hat, weil sie halt einfach die Queen of Kona ist. Ich glaube, dass das dann wirklich auch nochmal sowas ist, wenn das dann Battle on Battle geht, dass sie sagt, nee, ich bin hier die Queen of Kona, heute mache ich den Sack zu. Also deswegen glaube ich, dass die zwei dann sich gegenseitig beim Laufen hochpushen werden und dass sie so dann auch Taylor Nipp unter Druck setzen und an ihr vorbeilaufen. Und dann aber tatsächlich Solveig Glofsit das bessere Ende hat. Also ja, wird mega spannend. Und wird spannend sein von den Namen, die du genannt hast, wer dann von hinten da reingreifen kann. Und wird auch spannend sein zu sehen, wie die deutschen Athletinnen sich verkaufen. Also ich weiß gar nicht, gibt es bei den Frauen auch 6 Plätze? Ich glaube, es gibt 6 Kona-Slots tatsächlich.
Gute Frage, sehr gut.
Ich glaube tatsächlich, es gibt 6 Kona-Slots. Und da wär's
6 oder 4?
Ich meine, ich habe irgendwo nochmal gelesen, 6 Kona-Slots, aber I don't know exactly.
Eine 4 war in Südafrika auf jeden Fall, ne?
4 sind in Südafrika, genau. 4 sind immer bei den Continental Chips und ich meine bei den, weil es halt Continental ähnlich wie
Neuseeland
in Frankfurt
war. Neuseeland war ja auch 4. Da hatte Fred ja nur gesagt, er kann 6. werden, wenn KB und Svensson vor ihm liegen. War das nicht so?
Doch. Warte mal. Das waren 4 Slots.
Ich guck mal kurz. Du kannst ja schon mal über die Männer reden. Ich gucke, wie viele Slots es gibt.
Ja, ich bin jetzt hier auch gerade von der Liste.
Ja, okay, dann guck du die Slots. Ja, 6 Kona-Slots. Männer und
irgendwo
Frauen, 6 Kona-Slots.
Irgendwo habe ich es aufgefangen. Genau, das heißt für die deutschen Mädels, Jana und Johanna, geht es natürlich dann primär darum, den Kona-Slot sich zu holen. Und das wird natürlich auch das ist nicht einfach. Ich meine, Cat ist schon qualifiziert, Solveig ist schon qualifiziert, Hannah Berry ist schon qualifiziert, Taylor Nipp muss wahrscheinlich noch die Quali holen. Also ich glaube, dass Safe sich eine der beiden für Kona qualifizieren wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich eher die Vorteile bei Jana, weil sie läuferisch einfach stärker ist als Johanna. Also das wird spannend sein zu sehen und drücke auf jeden Fall jetzt schon mal beiden deutschen Mädels die Daumen, weil die wahrscheinlich jetzt auch schon irgendwann, vielleicht sind sie schon drüben oder rüberfliegen werden. Man sagt ja immer pro Stunde Zeitunterschied, sollte man einen Tag vorher anreisen. Und Texas ist ja jetzt auch, glaube ich, nicht so das Pflaster, dass es so teuer ist wie jetzt Hawaii, dass du dich da in Riesenunkosten stürzt. Also es ist eh ein teurer Trip. Muss man sich überlegen, ob man diese Reise macht aus wirtschaftlicher Sicht, aber halt um den Hawaii-Slot zu holen. Einfach wird es nicht, aber ich glaube, eine der beiden Deutschen wird das auf jeden Fall schaffen.
Ja, also das wäre natürlich super geil, einfach nur beiden zu wünschen, dass die das da irgendwie schaffen. Und im Optimalfall holen sich beide den Kona-Slot, was natürlich,
wow, das
super,
natürlich ein Knaller.
Super cool wäre. Also vielleicht ist ja das, was wir hier prognostiziert haben, dass da vorne so gebettelt wird, dass dann in der Luftfeuchtigkeit von Texas doch die eine oder andere hochgeht und sich ein bisschen übernimmt und dann einfach, wenn die zwei deutschen Mädels, Johanna und Jana, da einfach ein sehr, sehr cleveres und Rennen auf sich bezogen machen und auf sich achten, dass dann einfach da der Kona-Slot bei rausspringt, das wäre natürlich richtig, richtig cool. Und ich meine, die Chance ist natürlich absolut da. Also es sind 24 Mädels am Start und 6 Plätze, wenn man dann einfach... Wenn die beiden ein richtig geiles, solides Rennen machen, dann ist es auf jeden Fall nicht unmöglich, dann Kona-Slot zu holen. Was bei den Männern mit einem soliden Rennen schwierig wird, um da die Überleitung mal zu machen. Also
da musst du schon A-Rennen mit 3 Sternen rauspacken.
Unfassbar. Also wirklich keine Ahnung, was da los ist und was diese Pro-Series für eine Anziehungskraft hat. Also das ist ja einfach sowas von krass, was da einfach für ein Feld am Start ist. Ich meine, Christian Blumenfeld, Kasper Stornes, Benito Lopez, Rudi von Berg, Jonas Schomburg, Gustav Iden, Martin van Riel, Ditlev Lange, Vincent Louis, Cameron Main, Nick Thompson, Paul Schuster, Chevalier, Wurf und so weiter, Jason West, also Matt Hansen, Jan Stratmann, Leo Arnold, Ben Canute, du kannst das jetzt hier ewig weitermachen und ich könnte jetzt 20 Minuten Namen erzählen. Lionel Sanders, um ihn nicht zu vergessen. Jelle Gehns, also das ist Magnus Ditlev, Sam Long. Das ist sowas von krass, was dieses Feld zu bieten hat. Es gibt so eine Patrick Lange, habe ich vergessen. Eine Konstante, die man auch aufgrund der letzten Rennen, wo ich jetzt einfach mich schwer tun würde, drüber wegzugehen, wäre KB auf 1 zu setzen. Also, das ist irgendwie, ja, ich würde sagen, das ist gesetzt, aber wahrscheinlich werde ich Lügen gestraft nachher und vielleicht hat das auch irgendwo dann da überzogen, weil er war jetzt natürlich super krass stark auf diesen 70-3-Distanzen. Du hast gesagt, hat da diese krassen 1K und 400 Meter Repeats gemacht. Hat nochmal krass an seiner Lauf-Performance geschraubt und dann richtig, richtig solide Rennen eben gemacht. Aber auf dem Langdistanz hat es dies Jahr noch nicht gezeigt. Neuseeland hat nicht so geklappt. Da hieß es ja, er war ein bisschen krank vorher noch und ist ja auch sehr kurz vorher angereist nur. Ich bin gespannt. KB nicht auf 1 setzen ist sehr, sehr schwer, aber eigentlich müsste man ja Jelle Gehns auf 1 setzen jetzt. Der hat es ja angekündigt.
Ich glaube, du hast auch tatsächlich Strati noch nicht mal mehr genannt, der ja auch in diesem Starterfeld dabei ist. Also ich finde es jetzt tatsächlich eben nochmal die 1 bis 2.
Ich habe auch Paul Schuster noch nicht genannt, der ist auch noch dabei.
Ja, auch solche Athleten wie Cameron Worth beispielsweise und natürlich nach seinem starken Auftritt in Oceanside Jonas Hoffmann. Also das ist wirklich einfach ein geiles Feld, da muss man wirklich sagen, das macht extrem Spaß. Und die Top 3 zu tippen, also wie du es gesagt hast, Christian Blumenfeld, aber wer hätte gedacht, dass Christian Blumenfeld in Neuseeland nicht gewinnt? Da waren wir uns vorher auch irgendwie ganz klar, der wird das Ding gewinnen, Blumi kommt irgendwie super aus dem Winter raus und ich meine, da hatte er im Nachgang, hat man gehört, dass er, glaube ich, auch krank war zwischen Lanzarote und Neuseeland. Jetzt wird er war früh da, also haben sie natürlich schlau gemacht. Was ich auch wieder sehr cool finde, ist, sofort wieder diesen Spirit zu sehen zwischen den Norwegern. Also das ist ja das, was wir auch schon oft gesagt haben, was ein ganz wichtiger Bestandteil der Norwegian Method ist, ist einfach diese Freude am Training, diese Freude am Performen, am sich gegenseitig ans Limit zu drücken, das Limit aber halt genau zu definieren, dann halt auch so schlau zu sein, dass man nicht drüber geht. Mhm. Und es sind, finde ich, so diese Kleinigkeiten, wenn dann irgendwie sich ein Gustav Iden jetzt wieder eine Glatze schneiden lässt und dann siehst du halt einfach so diese Reels, die sie machen. Das ist echt so, wo du denkst, es ist halt einfach so ein, ist wie Klassenfahrt bei denen. Also es ist wirklich wie Klassenfahrt und ich meine, das ist die absolute Weltspitze, die jetzt wieder ganz eindrücklich bewiesen hat in Oceanside, wie fit sie sind, also zumindest Kaspar Stornes und Blumi, auch Gustav Iden war jetzt, glaube ich, nicht enttäuscht.
Ja, das ist ja wieder das, was man denkt, laut Ergebnisliste und nur Platzierung, das hattest du so schön gesagt, wo es auch noch mir so klar geworden ist, dieses, ja, der war jetzt da nicht in Contention ums Podium und irgendwie war noch nicht so in Form, aber der war halt 2 Minuten hinter KB. Mhm. Also ja. Was sind denn 2 Minuten auf einer Mitteldistanz? Exakt. Das ist exakt. Halt gar nichts. Und jeder, der Gustav Iden kennt und seine Performance aus Nizza, wo er wie Phönix aus der Asche irgendwie wieder auferstanden ist, und wenn man den laufen sieht und einfach daran denkt, wie was der für eine Effizienz hat auf dem Rad, beim Laufen, wie ökonomisch der Kerl einfach Bike and Run betreiben kann und wie clever der race, der ist nie vorne, der ist immer im Pack, der verschwendet keine Kräfte, der rollt nicht in irgendwelche Zonen rein, wo der dann an allen vorbei muss, zumindest nicht, wenn man es in Kamera sieht. Vielleicht versteckt er es auch nur gut vor den Media-Motorrädern. Aber wenn man die letzten Rennen von dem gesehen hat, der hat so eine Rennintelligenz und weiß so gut mit seinen Kräften zu haushalten, dass du den nie abschreiben darfst.
Toll. Ja, das ist also, und gerade diese Freude und diese Stimmung, die sie zusammen haben, jetzt sind sie da 3 Wochen zusammen auf den Woodlands. Ich meine, das ist irgendwie auch ganz interessant, dass sie ja auch tatsächlich in Neuseeland nicht zusammen waren. Also da weiß man auch nicht, vielleicht hat das tatsächlich auch KB so ein klein bisschen Körner gekostet, weil er auf sich alleine gestellt war und nicht die beiden hatte, die ihm dann, keine Ahnung, Kontra gegeben haben oder einfach nochmal für eine bisschen bessere Stimmung gesorgt haben oder einfach schon bei der Anreise sich gegenseitig Support haben. Das können wirklich diese Kleinigkeiten sein. Aber jetzt haben sie halt einfach wieder eine richtig gute Zeit gehabt. Deswegen, ja, glaube ich schon.
Du meinst, die Band spielt wieder, meinst du?
Die Band spielt
wieder. Gibt es wieder norwegisches Podium-Sweep oder was?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Es würde mich auch wundern, wenn tatsächlich bei dem Feld wieder 2 Norweger auf dem Podium stehen, wo ich extrem gespannt bin. Ist Patrick
Sam Laidlaw fehlt. Sorry, wenn ich dich unterbreche.
Sam Laidlaw ist nicht da. Aber dafür ist, den hast du auch nicht genannt, und das finde ich auch super spannend, nach Rot Vincent Louis am Start.
Doch, den habe ich genannt, ja.
Ah, hast du genannt. Okay, das ist nämlich auch, ist ja jetzt in der Trainingsgruppe zusammen mit Martin van Riel in Girona, die jetzt auch irgendwann, glaube ich, rüberfliegen. Also ich war überrascht, dass sie noch nicht drüben sind. Ich hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern einen Post gesehen. Finde ich schon. Also ich persönlich finde diese klassische Regel eigentlich ganz gut. Ich meine, Girona hat jetzt tatsächlich klimatisch gesehen, ist, glaube ich, sehr warm. Ein Athlet von uns ist gerade da. Also die haben schon tolles Wetter. Und du hast natürlich immer die Vorteile dieser Trainingsgruppe, wo man halt auch sagen kann, es kann Sinn machen, tatsächlich bis zum finalen Tag der Vorbereitung, wo immer die Frage ist, wann wird der gesetzt. Ich persönlich finde immer so 10 Tage vorher ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo man so ein klein bisschen runterfährt. Das würde natürlich auch ganz gut passen. Dann hast du aber natürlich so die Rennen, also ich finde dann ja am Wochenende davor ist nochmal wichtig, auch nochmal eine Einheit zu setzen, die nochmal einen Reiz setzt, die so ein bisschen rennspezifisch auch ist, die aber nicht mehr zu lang ist, damit der Impact halt nicht zu groß ist. Aber das ist ja auch immer sehr individuell. Aber ich persönlich fände es auch wichtig, vor Ort sich nochmal ein bisschen mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Deswegen wäre ich immer so gereist, dass ich halt noch 3, 4 gute Trainingstage vor Ort habe und dann die letzte Woche eigentlich mich entsprechend dann akklimatisieren kann. Also ich wäre wahrscheinlich so 2 Wochen vorher oder 12 Tage vorher angereist. Aber das ist ja egal, darauf wird es jetzt nicht hinauslaufen. Aber Fakt ist, dass Vincent Louis und Martin van Riel sich gemeinsam vorbereitet haben und mit Sicherheit auch in einer guten Form am Start stehen. Also auch Martin van Riel nach der Vorstellung in Nizza, 4. Platz, wäre jetzt wahrscheinlich keiner überrascht, wenn der auch aufs Treppchen kommt. Also ich glaube, dass nur einer der Norweger auf dem Treppchen ist. Und das wird, glaube ich, tatsächlich Christian Blumfeld sein. Auf welcher Position, das müssen wir dann nochmal besprechen. Ich bin monster gespannt auf Patrick.
Ja, ich auch. Ich kann es gar nicht einschätzen.
Weil da wäre jetzt auch keiner überrascht, wenn er jetzt dann auf einmal auch noch irgendwie auf Platz 2, 3 stehen würde. Da würde man einfach sagen, Patrick hat wieder Patrick-Sachen gemacht und dass Texas ihm ähnlich gut liegt wie Hawaii. Das hat er jetzt mehrfach bewiesen. Ich weiß gar nicht, war er letztes Jahr in Texas auch am Start? Weil im Jahr davor hatte er ja den Battle mit dem Mexikaner, der dann positiv getestet wurde.
Chicken and Eggs, ja.
Ich weiß gar nicht, ob er letztes Jahr am Start war, weil ansonsten hätte Patrick auch noch keine schlechte Performance in Texas gezeigt. Das ist ja auch immer etwas, was extrem wichtig ist vom Kopf her, wenn man weiß, dass es ein... Aber so oder so ist es für Patrick ein Pflaster, wo er schon gut performt hat. Wenn es jetzt Frankfurt wäre, da würde ich jetzt eher sagen, da sehe ich ihn nicht auf dem Treppchen. Jetzt in Texas sehe ich ihn auch nicht unbedingt auf dem Treppchen. Bei der Besetzung, man wäre jetzt aber nicht überrascht. Also da würde man einfach wieder sagen, er hat wieder Sachen rausgehauen. Es wird super interessant sein, weil, wie gesagt, er weiß, wie es geht. Und ich sehe trotzdem, ich glaube, dass solche Leute wie Jelle Gehns, Kaspar Stornes, Martin van Riel, ganz klar, aber in meinen Augen auch Jonas Schomburg, die sehe ich dann doch stärker in Texas. In Kona kann das Ganze wieder anders aussehen, aber jetzt in Texas sehe ich die doch vor Patrick. Jonas bin ich unfassbar gespannt. Das war krass, wie stark der in Oceanside performt hat. Und ich glaube, dass er wirklich auf Langdistanz eigentlich noch stärker ist als auf Halbdistanz.
Ja, je nachdem, also wie macht er das Rennen? Ne? Fährt er wieder alleine komplett vorne weg und wartet, bis Sam Long kommt? Oder fährt er einfach gechillt, wartet, bis Sam Long kommt und fährt dann mit Sam Long weg? Ich glaube, das liegt, der hat echt große Chancen, das Ding auch zu gewinnen.
Also läuferisch hat er ja in Oceanside gezeigt, dass er da ist er nicht mit 3 Minuten angelaufen. Also da hat er sich ja eigentlich sehr, sehr, sehr gut gepaced. Und ich fand auch tatsächlich.
Naja, du hast gesehen, dass er mit 2,50 oder 2,40 angelaufen ist. Der ist ja Sam Long weggelaufen, dann ist Sam Long ja wieder auf ihn aufgelaufen, ne? Das hast du mitbekommen.
Ich hatte gedacht, dass Sam Long weggelaufen.
Nein, so. Zombie ist weggelaufen, dann ist Sam
hat Long. Hat er wieder Harakiri gemacht?
Ja,
er hat
wieder Harakiri
gemacht. Ich dachte,
der
hat keinen Harakiri. Nee, das habe ich nicht gesehen.
Dann kam Sam Long ja wieder. Ich weiß gar nicht, ob er ihm einen Fistbump gegeben hat, gesagt hat, so, yo, mach's gut, Buddy. Da gab's auch so ein Meme, wo dann Jonas Schomburg took this personally und ist dann wieder weggerannt.
Ach krass, von echt? Sam Long. Nee, ich dachte, dass Sam Long tatsächlich schneller angelaufen ist.
Das habe ich dann
falsch gesehen. Das spricht natürlich dagegen, weil das muss Jonas wirklich, weil das ist
das meine ich
klar.
Beim Radfahren also, und beim Laufen,
wenn du bei denen,
so hart anfahren, so hart anlaufen.
Das ist natürlich klar, das ist dumm. Also wenn der, aber eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass er nach Nizza diese Lektion gelernt hat, dass es keinen Sinn macht, im Ironman 3 Minuten anzulaufen. Oder bei einer 70-3 in 2,40 anzulaufen.
Denn ich finde, das fängt früher an, fährt der weg schon am Anfang, weil das ist ja, der wurde ja dann doch immer auch wieder eingeholt und du verschleuderst ja so viel Körner, wenn du da alleine gegen, guck mal, was
definitiv,
da, die Strecke ist komplett flach. Auch mit 20-Meter-Regel, wenn da halt bei dem Feld, bei der Dichte, wird das Pack halt 30 Athleten groß sein. Da entwickelt sich dann auch hinten so ein Zug, dass du da auch 20 bis 40 Watt irgendwie sparen wirst am Ende. Weil es ist flach, wenn der Wind dann auch noch von vorne kommt und du hast da diese Perlenkette, die aufgeschnürt ist. Na klar gibt es Windschatten und du sparst Kohlen. Wenn du alleine nach dem Schwimmen rausstrahlst, wie Jonas, also Schombi halt Schombi-Sachen macht. Und er hat ja auch bei unserem Podcast gesagt, das ist halt, und in jedem Interview sagt er, das ist halt sein Style of wie er racen will und irgendwann geht's gut, hat er gesagt, und irgendwann gewinnt er so. Daher würde ich prognostizieren, der wird so wieder so racen und wird deswegen nicht um den Sieg mitspielen, sondern halt ums Treppchen. Also dass er dann so, ich würde jetzt Jonas, ich fange mal an, ich setze Jonas auf 3. So, was, wen setzt du auf 3? Wir ziehen es jetzt mal so auf.
Ah, Platz 3, Jonas Schomburg. Die letzten Male hatte ich so eine deutsche Brille auf. Das Krasse ist halt echt, wenn du so unten runter gehst.
Es hört nicht auf. Fang gar nicht erst damit an.
Hört nicht auf. Auch Magnus Ditlev, das würde mich halt wirklich so freuen, wenn Magnus Ditlev wieder. Ich setz auf Platz 3 Martin van Riel.
Ah ja, auch guter Pick.
Den setze ich auf.
Ich bin mir noch ganz unsicher, wo ich Sam Long hinsetze, nach dem guten Performance. Ich glaube, ihm hat einfach nur der Leg-Speed gefehlt beim Laufen. Und die Frage ist, der Typ kann ja eigentlich Langdistanz, der trainiert so viel, aber war trotzdem komischerweise immer auf den 70-30 eigentlich so einen Tacken noch stärker.
Finde ich auch.
Ich kann das echt schwierig irgendwie verorten, wo ich den hinsetze. Kaspar Stornes, der ist so stark gelaufen wieder. Der macht immer so clevere Rennen und macht sein Ding.
Niki, soll ich den nächsten Pick setzen?
Ja, mach du den 2, du bist dran.
Auf Platz 2 kommt KB.
Oh, oh. Ich hatte gerade irgendwie so das Gefühl, ich setze Patrick auf 2, aber wenn ich jetzt Schombi auf 3 hatte, Patrick auf 2, das ist wieder so.
Und Stradi gewinnt.
Stradi gewinnt. Stradi gewinnt. Und Jonas Hoffmann wird Vierter. Würden wir nehmen, oder? Würden wir alle nehmen.
Vor Paul Schuster.
Also, Platz 2, Jelle Gehns.
Den setze ich auf 1.
Ich setze KB auf 1.
Ich glaube,
ich habe es am Anfang gesagt, über den geht nichts.
Ich glaube tatsächlich, dass
It hurts more to lose. Gesetzt, ne? Ja. KB auf 1, Gehns auf 2, Schombi auf 3.
Ich glaube, dass Jelle Gehns echt, das ist, weil das hat mich sehr beeindruckt, wie er Back-to-Back-Weltmeister geworden ist. Mich hat das extrem beeindruckt, wie er in Geelong performt hat beim 70-3-Rennen. Aus der Ironman-Vorbereitung raus, weil die haben sich einfach extrem zielgerichtet vorbereitet. Und ich glaube tatsächlich, weil der Typ, der ist so ökonomisch. Der ist ökonomisch. Ich glaube auch, dass der halt einfach genau, was du gesagt hast, der wird sehr, sehr ökonomisch mitfahren können. Und ich glaube, dass der tatsächlich, das ist ein unfassbar smarter Racer. Ich glaube, der weiß genau, wann er was investieren muss. Ich glaube, der kriegt das auch sehr gut hin, sich frei zu machen von, wenn ich jetzt beispielsweise die 73-WM von vor 2 Jahren vor Augen habe in Taupo, wo Hayden Wild mit Sicherheit nicht schwächer war. Der war halt einfach so euphorisch vor seiner Homecrowd da rauszulaufen. Ich glaube, dass der wahrscheinlich in der ersten Hälfte beim Loslaufen das Rennen verloren hat. Und ich glaube, dass Jelle Gehns bei sowas echt extrem smart ist, genau weiß, was los ist. Und ich glaube, dass es ein geiles Laufbattle zwischen Jelle Gehns und KB geben wird. Und dass KB nicht damit klarkommt, dass er dann einfach so ein Kaliber wie Jelle Gehns neben sich hat.
Ja, der weiß es. Der hat schon beim Sprint gegen ihn verloren. 73-WM.
Genau,
und es könnte natürlich, die Bedingungen sind so, also Texas ist ja so ein bisschen Luftfeuchtigkeit und so Kona.
Bisschen wie Kona,
Da habe ich so ein bisschen natürlich sofort das Battle Gustav Iden versus KB im Kopf, was auch der auf dem Papier und von außen betrachtet ökonomischere Läufer mit Gustav Iden für sich entscheiden konnte, dann irgendwann im Energy Lab. Das habe ich ja auch gesagt, das kann durchaus passieren, dass halt da KB nicht der Sieger sein wird am Ende des Tages, aber mit dieser Form, die er jetzt hatte und mit dieser Laufform, und jeder, der ihn kennt, weiß ja auch, dass wenn er verliert, das treibt ihn am meisten an. Und ich glaube, diese 73 WM, der Stachel sitzt so tief, dass er das auf jeden Fall, wenn er da ans Laufen geht mit Jelle, dann hat er im Kopf noch, der hat noch zwei Gänge mehr.
Gutes Argument.
Und Jelle ist halt für mich so, das, was du gesagt hast, kann 100% passieren. Aber es ist auch am Ende wieder die Langdistanz. Das kann auch wieder anders laufen. Man hat da einfach noch keine Erfahrung. Deswegen, das ist, und genauso, es kann auch sein, dass irgendwie jetzt ein Vincent Louis sich krass vorbereitet hat, ein Rudi van Berg, also Magnus Ditlev wieder, Patrick Lange, kann auch sein, dass der da, wenn Patrick in dem Pack ist beim Radfahren und irgendwie in Schlagdistanz ist, dann kann es auch einfach sein, dass Patrick das Ding zumacht, weil das, was Jelle läuft, was KB läuft, wenn Patrick da in dem Mix ist, das kann der auch rennen. So, ne? Das ist halt, der braucht sich da nicht verstecken vor den Jungs. Also ich weiß gar nicht, wenn du dir absolute Ironman-Split-Zeiten anguckst, ist der ja nicht da langsamer. Also das ist so, Patrick kann da auch genauso das Ding komplett abschießen und eigentlich wäre das auch geil, wenn in so einem Feld Patrick das Ding nochmal macht. Das wäre schon auch richtig krass. Das wäre eine richtige Ansage für Kona und würde mich auch tierisch
freuen. Komm, wir haben noch einen Joker. Wir haben noch einen Joker.
Dann nehme ich Patrick.
Du setzt Patrick als Joker?
Ja, ist mein Joker.
Okay, das ist cool.
Du nimmst Gustav, oder? Wie immer.
Nee? Mein Joker, wobei das natürlich absolut
Jonas Hoffmann
blasphemisch ist, nein, Kaspar Stornes. Kaspar Stornes ist mein Joker. Ja, gut. Und er kann das Ding natürlich auch gewinnen.
Klar, absolut.
Vorstellung in Oceanside und Nizza hat das auch gezeigt, aber irgendwie aber das wäre mein Joker.
Ja, also und du hast das eine schnelle Laufstrecke und wir haben ja jetzt gesagt, der hat ja die Aero-Laufschuhe von Salomon.
Genau. In Kombination, auch da müssen wir nochmal drauf eingehen, weil ich habe ja, das war ja absoluter Experten-Talk.
Und dann haben wir ja, das war wirklich herrlich, war das. Das war wirklich herrlich.
Und dann hast du ja nochmal geguckt, ich glaube, das hast du mir sogar vor dem Resultat rausgesucht, dass tatsächlich eine ganz spannende Kombination Salomon mit Swisside kooperiert hat und dass sie wirklich die Aerodynamik an den Laufschuh bringen wollte. Ob das jetzt wirklich der Fall war, aber er ist extrem schnell gelaufen. Das war für mich auch wirklich die Szene von Oceanside, wie er an Sam Long kurz vorm Ziel einfach nochmal vorbeigelaufen ist und dann auf gefühlt 2,40er Schnitt beschleunigt hat, 200 Meter vorm Ziel. Das sah ja wirklich so fantastisch aus. Und das zeigt auch, dass er mich Lügen gestraft hat, dass der Hawaii-Champ halt so viel Verpflichtung hat im Winter, dass er doch nicht on top ist. Also irgendwie sind die Norweger dann doch nochmal anders. Aber das ist natürlich auch der ultimative Racer. Also wenn man das gesehen hat in Nizza, das war brutal, wie er gerannt ist. Und Kaspar Stornes ist natürlich definitiv einer, der auch aufs Treppchen kann. Aber wie du auch gesagt hast, ich meine, da kann man jetzt 10 Namen nennen, die alle, Jonas Schomburg habe ich zum Beispiel gar nicht genannt. Dann hatten wir, also ich glaube tatsächlich einen Vincent Louis, glaube ich nicht, weil der halt einfach zu unökonomisch ist. Das ist für mich auch immer noch so ein Kraftpaket. Ich fand das sehr faszinierend, wie er in Rot Vierter geworden ist. Das hätte ich ihm so letztendlich auch nicht zugetraut, aber den sehe ich jetzt bei dem Feld nicht auf dem Treppchen. Magnus Ditlev, da würde ich mich riesig freuen, wenn der das schafft, zurückzukommen. Bin ich aber irgendwie so ein bisschen skeptisch, weil man auch, hast du irgendwas gehört oder irgendwas gelesen? Nee, gar nichts, ne?
Nee, und auch mit dem Lauffeld, also das Ding ist ja, der müsste ja auf dem, der kann schnell laufen, aber der kann halt keine 2,35 laufen.
Doch, ist der schon.
2,30 laufen, entschuldige. Nee, 2,30 laufen. Und ich glaube, du musst genau in Texas diesmal wirklich unter 2,35 laufen.
Das glaube ich auch tatsächlich.
Und das werden wir sehen bei dem Feld. Und ich glaube, da wird es dann für ihn schwer. Und wenn er jetzt gerade noch eine Achillessehnenproblematik hatte, wird das ja heißen, dass er in der unmittelbaren Vorbereitung die ganz wichtigen Longruns mit Programm vielleicht eventuell nicht ordentlich durchziehen konnte.
Knie war es, glaube ich, bei Magnus Ditlev, oder?
Knie? Nee, ich meine Achillessehne.
Er hatte
auf Insta was gepostet.
Ich dachte, es war Knie und Achillessehne war bei Gustav oder Kasper.
Kasper war Achillessehne auch.
Kasper, Achillessehne, genau. Gustav ist umgeknickt, er hatte Außenbandverletzung. Und ich dachte, dass es bei Magnus, ist ja letztendlich auch völlig egal. Fakt ist, dass er seinen Start in Oceanside abgesagt hat, aus welchen Gründen auch immer.
Und du hast recht, sorry, habe ich dir auch vorgelesen. Knee Injury, ja.
Mhm, genau.
Ja.
So, und da bin ich 100% bei dir. Und das ist natürlich auch so etwas, das darf man auch nicht unterschätzen. Du hast Läufer,
die halt einfach so eine natürliche Ökonomie haben, die auch nicht viel laufen müssen. Wenn man sich jetzt Patrick beispielsweise mal anschaut oder auch eine Cat Matthews, die müssen keine Umfänge realisieren. Die haben einfach eine perfekte Technik, die haben den Turnover, die kriegen das auch mit wenig Kilometern hin, haben halt auch sehr viele Lebenskilometer, also das haben sie ja eh. Und dann hast du Läufer, die eher so ein bisschen größer sind, wo die Hebel anders sind, die jetzt natürlich nicht schwer sind, aber wo halt, denen fällt das Laufen halt nicht so natürlich zu. Und da zählt Magnus Ditlev definitiv dazu. Und Sam Laidlow würde ich beispielsweise auch dazu zählen. Das sind Läufer, die müssen halt einfach unfassbar viel laufen, um nachher diese Leistung auch im Ironman abzurufen. Jelle Gehns ist da komplett anders, ein Patrick Lange ist da komplett anders, ein Kaspar Stornes, Gustav Iden, die sind da anders. Ich glaube auch KB ist tatsächlich auch ein Läufer, der viel laufen muss. Der auch unkaputtbar ist. Also ich glaube, der läuft ja auch einfach jede Woche 120 bis 130 Kilometer. Also da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass Magnus Ditlev, ich sehe den nicht mal mehr in den Top 5, ehrlich gesagt. Ich sehe den irgendwo so blitzen zwischen Platz 6 und 10.
Da hätte ich den gesehen, wenn er fit gewesen wäre, ne? Das ist, und auf dem Rad, die haben ja alle, ich meine, das.
Na, fit wird er sein. Der wird jetzt nicht unfit sein.
Nein, der wird fit sein, aber das ist ja selber die Aussage gewesen. Ich meine, das hattest du mal im Podcast gesagt, dass das einer von seinen Trainern auch gesagt hatte, dass es früher gereicht hat, dass er seine Werte fährt und von der Gruppe wegfährt. Und wenn er jetzt die fährt, dann fahren halt alle mit. So, ne? Ja. Da hat sich einfach auf dem Rad so viel entwickelt, dass er nicht einfach nur wegrollen kann, sage ich mal, wenn er überlegen in seinen Wattwerten und Wattbereichen fährt.
Wobei er natürlich auch ein Athlet ist, der von der 20-Meter-Regelung profitieren könnte, wo wir ja gesagt haben,
so ja, aber mit Texas so flach und diesem Riesenfeld und der Dichte, ich glaube, das wird da einen geringeren Output haben. Nee,
wird super das, spannend sein. Darauf wollte ich auch gerade hinaus, dass es jetzt nicht den Impact hatte, den wir uns erhofft hatten oder vermutet hatten. Was aber der Fall ist, und das hat man ja auch gesehen in Oceanside, klar, das war jetzt eine anspruchsvollere Strecke, aber dass halt Athleten, die Defizite haben, dass sie diese schneller ausgleichen können, so wie Sam Long beispielsweise. Und das hatte Fred ja auch gesagt, dass wenn man einen Unterschied machen will, fällt es ein bisschen einfacher, diesen Unterschied zu machen. Und ja. Magnus Ditlev ist natürlich schon einer, der sehr lange Watt aufs Pedal bringen kann. So, da haben sie sich auch diese Schlüsse, während sie gezogen haben. Und da sind die Skandinavier, die Dänen in dem Fall, einfach auch sehr, sehr smart, eins und eins zusammenzurechnen und zu wissen, okay, wir müssen uns jetzt auf andere Rennszenarien einstellen, wie du es eben gesagt hast. Es reicht nicht, einfach nur an die Gruppe ranzufahren und weiterzufahren, sondern wir müssen trainieren, dass wir auch attackieren können. Aber da sind sie halt sehr gut und genauso wird er auch im Schwimmen gearbeitet haben. Also wenn es gut läuft, ich glaube, ist Texas Neoschwimmen? Weißt du das? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das würde ihm natürlich ein bisschen in die Karten spielen. Vermutlich nicht.
Ja, was ich nur im Kopf hatte, ist halt, was diese 20-Meter-Regel und bei diesem Feld bewirken kann, noch zusätzlich ist, dass der ein oder andere, der aus Versehen ins rote Licht rollt und am Ende der Gruppe ist, wenn du dann einen Search machen musst an 20 Kilometern vorbei, dann hast du einen 10 Kilometer oder 15 Kilometer Effort mit weit über der Schwelle und das könnte halt auch sein, dass du dich da komplett aufstellst und dein Rennen ruinierst.
Das stimmt.
Das ist was diese 20-Meter-Regel, weil das Vorbeifahren dauert einfach viel, viel länger und du musst dann halt hoffen, dass irgendwer ein groß genuges Loch lässt, dass du reinslotten kannst, ohne direkt wieder in Rot zu sein. Das kann halt passieren und das ist dann so ein Ding, wo du echt aufmerksam sein musst. Und ich meine, Texas, es geht nur geradeaus, das ist boring as hell. Das kann schon passieren, dass da ein paar Athleten irgendwie reinrollen und dann einmal vorbei müssen an der ganzen Gruppe. Wenn dann gerade richtig Zug drauf ist und du vielleicht nicht der bist, der noch 10% Reserven hat, dann kann es auch sein, dass du dich da irgendwie ein bisschen aufstellst. Also ja, wird ein geiles Rennen. Wird spannend zu gucken. Nils, wir müssen leider hier einen Endpunkt finden, weil du hast gesagt, du musst um halb in 8 Minuten scharf weg. Wir müssen noch ein schnelles Intro aufnehmen und dementsprechend müssen wir jetzt hier einen harten Cut machen.
Ganz kurz noch, Nicky Boy, wer holt die Quali? Holt Strati die Quali oder holt Lionel Sanders die Quali oder holen beide die Quali?
Ich hoffe ganz, ganz doll, dass beide die Quali holen.
Oh, das wäre stark. Da sind wir uns einig, komm. Ja. Das wäre auch einfach das Wunschvater des Gedanken. Aber das wäre cool.
Ja, ich drücke einfach die Daumen. Strati, mach ein geiles Rennen. Einfach solide die Quali. Das wäre Hammer.
Solide wird nicht reichen. Der muss das A-Game auspacken.
Ja,
mit 3 Sternen,
ja,
um die Quali zu.
Wenn du in dem Feld Sechster wirst, brauchst du vor Kona keine Angst mehr haben. Oh, dann das machst ist du auch auf Kona eine Top 10, ne?
Das ist du kannst halt in dem Rennen das Rennen deines Lebens haben und holst dir einfach nicht den Kona-Slot, weil du irgendwie 11., 12., 13. wärst, weil die anderen einfach an dem Tag noch stärker waren. Also das ist ja krass,
das ist so, wie sich das musst du auch als Profi in den Kopf kriegen. Wenn du in dem Feld einen 12. Platz machst, ist es nicht mal ein schlechtes Rennen.
Nein, gar nicht.
Aber du denkst dir, ja, Katastrophe, ich bin hier hingefahren und krieg nicht mal mehr Preisgeld, weil nur bis Platz 10 gibt es Preisgeld.
Ja, wird mega spannend. Schade, dass es noch nicht dieses Wochenende ist, aber dann müssen wir uns mit Paris-Roubaix zufrieden halten. Das fasst man jetzt nicht auf. Aber da freue ich mich auch.
Ich könnte noch, ich hätte Zeit.
Ich schaff's aber leider tatsächlich nicht. Oh, Flandern-Rundfahrt. Das muss man noch sagen.
Oh ja.
Wie die alle einzeln ins Ziel gekommen sind. Das war wirklich unfassbar. Also die ersten fünf, alle irgendwie 30 bis 40 Sekunden Unterschied. Unglaublich. Und vor allem, was ich so faszinierend fand, weil Radsport, muss man ja tatsächlich sagen, ist ja eigentlich noch schwerer vorherzusagen als Triathlon. Also
außer wenn Bogi startet.
Außer wenn Bogi startet, das ist klar. Das ist auch, finde ich, tatsächlich auch mittlerweile ein bisschen langweilig. Also ich bin da auch eher so, ich feiere das nicht so ab, wie andere das abfeiern. Aber beim Radfahren, gerade so diese Frühjahrsklassiker, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix wird jetzt natürlich nochmal krasser sein, aber du musst ja erstmal auch durchkommen, diese ganzen Stürze, diese ganzen Defekte und alles. Das ist ja so auf heißer Nadel genäht. Und dass dann die fünf, von denen vorher alle geredet haben, oder die Big Four, und dann hast du halt irgendwie einen Mats Petersen noch mit reingenommen, dass die da tatsächlich Erster, Zweiter, Dritter, Vierter und Fünfter werden. Und dieses Last Man Standing, einfach alle einzeln, unfassbar. Wobei ich.
Ja, mein Highlight von dem Ding, wo ich eben drauf hinaus will, war auch, dass bei vor Kilometer 100 die Jungs in der Führungsgruppe waren, das Feld schon stark dezimiert, keine Helfer mehr dabei, beziehungsweise nur noch jeweils ein oder zwei und alle von denen durchgekreiselt sind. Das heißt, da sind ab Kilometer, keine Ahnung, 120, 110 to go ins Ziel, sind die halt alle.
Wobei Wout hat sich am Anfang noch ein bisschen zurückgehalten.
Wout hat sich noch ein bisschen zurückgehalten.
Der hat Laporte ein bisschen vorgeschickt.
Genau, aber der ist ja trotzdem auch mit durchgefahren immer mal wieder.
Ja, also voll,
die
absolut.
Sind alle mit durch. Ja. Und dann kommen die halt genauso alle einzeln zersprengt rein. Das war so ein geiles Rennen. Und ich hoffe, dass Paris-Roubaix jetzt da am Ende wieder genauso wird. Also das macht einfach Spaß, das zuzugucken, dieses Radsport-Ding. Das ist ja sonst, wo du auch sagen kannst, ja, das ist 5 Stunden Übertragung, da fährt ein Feld und am Ende sprinten die oder so, das ist langweilig. Aber was da passiert ist bei der Flandern-Rundfahrt, also unfassbar.
Nicky Boy, ich hab bei Kilometer, ich glaube 100 Kilometer vom Ziel habe ich eingeschaltet. Da waren
und
sie kurz vom ersten Mal Quaremont und habe gedacht, okay, ja gut, du hast ja jetzt noch so 2 Stunden, dann machst du das und das und das. Ich saß die ganze Zeit und dachte, scheiße, echt 2 Stunden 15. Und ich bin eigentlich kein großer Remco Evenepoel-Fan. Also fahrerisch unfassbar, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber also auch wieder bei der Tour da mit Jonas Vingegaard und sowas. Ist egal, er ist halt eine kleine Diva. Aber was der Typ geleistet hat, wie der da, ich glaube, das eine Mal war der ja wirklich auf 3 oder 4 Sekunden wieder dran hinter Mathieu van der Poel und da hat ihn ja Pogi so abgefuckt verhungern lassen, hat dann wirklich umgedreht, hat gesehen, der kommt ran, also fährt er wieder ein bisschen härter. Und wie der einfach, ich glaube, das war ja wirklich Katz-und-Maus-Spiel von 48 Kilometern oder so, wo der die ganze Zeit die beiden in Sichtweite gesehen hat. Dann schon immer diese Einstellung bei den 90-Grad-Kurven, wo du da schon ich meine, überleg dir das mal, das Elastic Band, das war schon wieder da. Du siehst ja die Kamera, Motorräder und weißt ganz genau, ich muss einfach nochmal so 2 Minuten muss ich noch dranbleiben. Und genau wenn du dran bist, wenn du denkst, jetzt habe ich sie, fahren sie wieder weg. Und der hat das einfach eiskalt durchgezogen. Also das war wirklich von der Moral her so unfassbar stark. Und dahinter ja einfach Wout van Aert und Mats Petersen ganz genauso. Also irre, wirklich irre. So ein geiles Rennen. Sieger, ja. Pretty boring, kann man schon sagen. Und
ja, jetzt kommt Paul Sykes. Der kommt die nächste.
Ja, aber ich glaube, dass das kein Klassikerfahrer ist, weil der ist ja auch sehr, 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 sehr dünn. Also ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein Vingegaard wird, der halt extrem stark bei den GC-Rennen sein wird, aber bei den Klassikern, wobei, ist er nicht auch Zweiter geworden in Strade Bianche? Ist er, glaube ich, auch Zweiter geworden?
Ja, ist er Zweiter geworden, ist fast mitgefahren bei Pogi. Stimmt. Und gibt ihm nochmal ein paar Jahre, der ist erst 19, der kann noch ein paar Kilo zulegen.
Klar. Krass.
You never know, und Paris-Roubaix, sage ich eben, Mathieu gewinnt.
Oder er unterschreibt bei UAE, dann gewinnt er alles. Dann gewinnt er noch
alles,
mehr
alles, wo Pogi nicht fährt, naja. So, jetzt machen wir aber Schluss, Nils. Gut. Wir müssen das Intro noch aufnehmen. Also,
viel Spaß bei Paris-Roubaix gucken.
Bis nächste Woche.
Und ich schalte erst frühestens 40 Kilometer vorm Ende ein. Das passiert mir nicht nochmal.
Ab Touré von Arenberg, da musst du einschalten. Sehr gut. Bis nächste Woche. Tschüss.